96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast. Mein Name ist Henne und ich sitze hier mit Hannes und Johnny. Grüßt euch.
Guten Sonntag.
Moin.
Moin, moin. Ja, Johnny, bevor wir ins Spiel reingehen, du warst unser alleiniger Korrespondent dieses Wochenende. Wie war es, mal wieder im Weserstadion zu sein und da mit 9-1 zu gewinnen? Wie war die Fahrt? Wie war die Wurst?
Wie war das Essen?
Genau. Angereist per Zug, ganz angenehm, weil die Zugfahrt nur knapp anderthalb Stunden ging. Angekommen in Bremen, war parallel der CSD. Aufgrund dessen wurde man, als man aus dem Stadion, aus dem Bahnhof begleitet wurde, mit einem Umweg Richtung Weserstadion transportiert. Hat ein bisschen länger gedauert. Auf dem Weg, kurz vorm Ziel, fing es dann auf einmal aus Eimern an zu regnen. Sind wir kurz in eine Kneipe geflüchtet. Ganz angenehm von der An- und Abreise. Im Weserstadion angekommen, muss ich gestehen, damals war das ja immer im Oberrang. Mhm. Der Gästeblock, der wurde ja mit den Jahren dann irgendwann Richtung Unterrang, Richtung rechter Eckfahne neu gelegen. Weserstadion, ich muss sagen, das holt mich überhaupt nicht ab. Ich finde es pottenhässlich. Nicht nur, wenn man reinschaut, sondern auch alles drumherum. Also klar, die Lage an der Weser ist schon nice, aber es wirkt schon sehr, sehr grau in den, ich sag mal, in den Katakomben. Erinnert schon so ein bisschen an irgendein Parkhaus. Überall graue, kahle Wände, lieblos, also gar nicht meins. Vor Spielbeginn, ich war erst im Stehplatzbereich, weil ich da auch meine Karte hatte und es war brutal voll, da habe ich schon direkt einen Hals gehabt. Und dann gab es da irgendwelche Kommunikationen, sodass der Sitzplatzbereich neben dem Steher geöffnet wurde, sodass halt haufenweise Leute dann kurz vor Anpfiff dann einmal Sachen gepackt haben und rüber sind hinters Tor. War mega.
Kopenhagen-Vibes.
Das hatte richtig Kopenhagen-Vibes. Geil. Und dann hast du dich natürlich auch nur so umgeschaut und hast schon gemerkt, so Alter, die ganze Kurve ist voll. Vorher hieß es, es sind 7000 Karten verkauft worden. Da dachte ich mir, okay, 7000 Karten bedeutet der Steher plus vielleicht ein paar Sitzer. Aber dann standst du da und hast dich umgeguckt und überall halt rote, ne? Und denkst dir nur, Alter, das sind doch keine 7000. Parallel dazu hattest du dann noch links von dir die Kurve, wo der Unterrang halt auch komplett voll war. Und ganz rechts war so ein kleiner Hemeling-Block. Es waren vielleicht 500, maximal 1000, die da sichtlich blau waren und der Rest waren halt 96er. Und als es dann losging mit den ersten Gesängen, hast du halt auch gemerkt, der Schwede, das ist ja brutal laut. Mega, also es war wirklich richtig, richtig geil, wie viele Leute dort auch hingereist sind. Also das Weserstadion wurde komplett eingenommen.
Ne? Wie viele waren es denn jetzt ursprünglich?
Also im Stadion während des Spiels wurde natürlich dann irgendwann die Zuschauerzahl präsentiert. Da war, glaube ich, die Rede von 13.700 oder so. Beim Kicker habe ich gelesen, waren es 13.200. Aber wenn ich es richtig gehört habe, dann meinte der Stadionsprecher, danke an die 13.000 mitgereisten Hannoveraner für den Support. Also die haben es, glaube ich, auch alle sehr gefeiert, dass so viele von uns da waren. Und also es war schon richtig geil. Gerade die erste Halbzeit, wo auf unser Tor gespielt wurde, hat schon richtig Bock gemacht.
Das wird die Werderaner natürlich gewurmt haben, ne? Das zu sehen.
Ich könnte mir vorstellen, die haben ja parallel gespielt in Hamburg am Millerntor. Ich glaube schon, dass die gekocht haben, als sie die Bilder aus ihrem Stadion gesehen haben. Was soll ich sagen? Also ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen reinversetzen, hat keiner Bock drauf, aber war aus Hannover Sicht schon echt geil. Bratwurst-Tasting hat stattgefunden. Ich kann eine Empfehlung aussprechen für die Feuerwurst. Die war richtig genial. Hätte ich gerne noch eine zweite von gegessen, aber hat dann hinten raus ein bisschen die Zeit gedrängt. Rückfahrt, brauche ich nicht drüber sprechen. Alles cool.
Okay, wann haben wir denn das letzte Mal im Weserstadion ein richtiges Punktspiel gehabt davor? Was schätzt ihr?
Also da war Bremen ein
richtiges Punktspiel.
Wird die, die Saison gewesen sein, wo Bremen zweitklassig war?
Oder die eine, wo wir erstklassig waren?
Ja, sagt man ja.
Ja, dann sage ich 2016-17 in der Saison.
Okay.
Ich sag 18-19.
2021 tatsächlich. Ui. Hat sich bei mir auch länger her angefühlt. Zweite Liga tatsächlich damals. Ah. Erster Spieltag. Da haben wir 1-1 im Weserstadion gespielt. Ein Eigentor von Simon Fallett und Marvin Duksch damals noch für 96 mit dem Ausgleich. Auch interessant, Füllkrug für Werder gestürmt und Duksch noch für uns. Und der ist doch dann wenig später noch am dritten oder vierten Spieltag ist er dann auch noch dahin gewechselt. Ach, ne? Das war die Saison, wo wir das letzte Mal auf die getroffen sind. Ja, ich fand es interessant, die Tunçel-Brüder, das Trainergespann von Hemeling, super sympathisch, auch im Vorbericht bei Sky, die haben nachher in der Pressekonferenz erzählt, und das wusste ich gar nicht, dass die ja logischerweise an Werder Bremen Miete zahlen müssen dafür, dass die in dem Stadion spielen, und je mehr Plätze die sozusagen mieten, je mehr Blöcke die freimachen, desto mehr müssen die dann an Werder Bremen überweisen.
Ja.
Und deswegen gab es auch nicht so eine hohe Auslastung. Also die haben gesagt, es gab wohl noch Tausende, also im vierstelligen Bereich, deutlich im vierstelligen Bereich Anfragen von Hannover 96 Fans, ob nicht noch irgendwie ein Block geöffnet werden könnte. Aber da hat er halt gesagt, für so einen Amateurverein wie uns, wie Hemeling, ist das halt schwer umsetzbar. Und sie hoffen, dass Hannover 96 genauso großzügig ist wie Wolfsburg. Gegen die haben sie im letzten Jahr im DFB-Pokal gespielt. Die haben nämlich nachher alle Einnahmen an Hemeling gespendet. Und so hat Hemeling sozusagen diese Mietkosten wieder reingekriegt.
Ja, das ist ja bekannterweise im Pokal auch so, ne, dass die Zuschauereinnahmen geteilt durch zwei gemacht werden, egal wo gespielt wird.
Ja.
Und ja, mal ganz ehrlich, erste Runde, ich weiß nicht, wie die Bücher momentan so aussehen von uns.
Ja, macht euch keine Hoffnung, da kriegt ihr kein Euro.
Aber ja, ich glaube auch, die Schraube sitzt in Hannover immer so ein bisschen fester.
Ja. Die Spritkosten, da mussten irgendwie auch der ganze Stuff musste da irgendwie hin.
Empathie gibt's auch selten.
Ja. Ja, also der Patron war ja auch höchstpersönlich da, der musste auch Fahrtkosten und alles decken. Also
nee, da schminkt euch
das war aber auch ganz witzig, die Tunçel-Brüder haben dann so nach links geguckt und sagten so, ja, der Trainer ist ja ganz sympathisch, vielleicht kann der noch ein gutes Wort für uns einlegen.
Dass der sich wohl dachte.
Und Tietz auch so, nee, kann ich nicht.
Hatte auch schwere Situation. Einen
schweren Stand. Ja, nee, also das beobachten wir mal weiter, ob Hemeling im Nachhinein dann immer noch sagt, dass der Gegner ja sympathisch war. Aber wusste ich nicht. Und man hätte dann ja auch sagen können, komm, wir zahlen euch das mal, dass ihr noch mehr Blöcke mieten könnt, damit da 20.000 Hannoveraner dann mal hinfahren können.
Ist es irgendwie immer
oder?
So halbfertig gedacht.
Da habe ich im Vorhinein gar nicht drüber nachgedacht.
Man könnte es ja auch so variabel gestalten, dass man sagt, ey, was braucht ihr pro Ticket von uns?
Ja, genau.
Und dann machen wir alles auf und ihr könnt immer die Kosten decken, dadurch, dass ihr dann...
Das habe ich sowieso nicht verstanden. So eine Abrechnung, die wird doch nicht vorher... Also die kann man doch auch danach machen, je nachdem, wie viel Blöcke du öffnen musstest, weil du öffnest ja nicht sofort alles und musst dann gucken, dass die möglichst alle auf einer Tribüne dann zwischengepackt werden, sondern du öffnest doch Block für Block, so wie es halt auch ein gängiger Prozess ist.
Naja, jetzt find wo halt die Blöcke da im Weserstadion einstürzen, ist das natürlich nochmal eine andere Sache, ne?
Ja, vor allem wenn, ja, guter Punkt.
Boah, das dachte ich auch ganz kurz, wo alle 96-Fans gehüpft sind.
Ja.
Ach du Scheiße.
Ne, stell dir vor, 20.000 Hannoveraner hüpfen dann da plötzlich im Weserstadion, dann stürzt noch eine Tribüne ein. Alright, gehen wir mal ins Spiel, würde ich sagen. 9-1 ist es am Ende geworden. Erstmal zur Startelf. Es gab tatsächlich ein paar Positionen, die ja interessant waren. Ne? Also welcher Keeper steht im Tor? Es ist Leo Weinkauf geworden. Ich will das Fass jetzt nicht nochmal groß aufmachen, aber was ich schon kurios, muss man das jetzt auch mal nennen, von Tietz fand in der PK vor dem Spiel, dass er gesagt hat, das ist ein ganz normaler Vorgang, einen Keeper nach dem ersten Spieltag auszutauschen.
Hätte er, also, ich weiß, manchmal ja. Ja, ich dachte auch so, Boah, das genau diesen Satz, du kannst es dir viel einfacher machen.
Ja, oder?
Also sag nicht das.
Ja, genau. Und dann habe ich gesehen, dass Leo Weinkauf dann auch die Ansprache im Kreis vor dem Spiel gehalten hat und alle ihm an den Lippen geklebt haben. Und da habe ich so gedacht, ey, hätte man ihn nicht auch in diese Kapitänsrunde mit reinholen können, wenn man das schon mehr gedacht hätte, dass er so früh plötzlich spielt? Also,
ja.
Oder?
Also ich sage, wenn die Entscheidung vor der Saison getroffen wäre, also wenn wir quasi während der Sommerpause die Meldung reingeschoben bekommen hätten, Leo verlängert und er wird unsere Nummer 1, dann wäre er safe Kapitän geworden. Also warum solltest du dann ein STT, der ein halbes Jahr bei uns im Verein ist, quasi bevorzugt behandeln, wenn du schon klar die Entscheidung getroffen hast, Leo ist die 1, der wäre Kapitän geworden. Nur dadurch, dass er halt...
Also ich kann mir bei Titz schon vorstellen, dass er dadurch, dass wir sehr offensiv spielen, dass er vorne auf dem Feld einen Kapitän haben möchte. Aber zumindest wäre Weinkauf mal Nummer 2 oder 3 gewesen in der Vize.
Mhm. Naja, auf jeden Fall jetzt auch spannend. Kommen wir aber später nochmal drauf, wer dann gegen Darmstadt spielt. Ne? Okon ist reingekommen für Allgeier. Was ich zumindest interessant finde, es ist ja klar, Okon kriegt Einsatzminuten für 96, vielleicht stellt man den auch nochmal ins Schaufenster, ist ja immer noch nicht so ganz durch, dass der nicht vielleicht noch geht. Auf der anderen Seite ein Allgeier, der gegen Rehse ein bombastisches Spiel gemacht hat, hat dann gestern 90 Minuten zugeguckt. Und auch da bin ich jetzt wieder gespannt, aber auch da kommen wir nachher gegen Darmstadt dann drauf, wie es mit diesen beiden Spielern weitergeht. Und da interessiert mich auch wirklich sehr eure Meinung und wie ihr Okon gestern gesehen habt. Dann gab es noch eine Änderung, und zwar Pichler hat vorne auf der 9 angefangen. Gindorf hat links gespielt, Hartl hinter Pichler auf der 10 und Taibbi auf rechts. Und grundsätzlich wollen wir ja eigentlich auch mit einem richtigen Neuner spielen, ne? Und nicht mit zwei Schwimmenden, so wie wir das gegen Wolfsburg gemacht haben. Ja, was waren die Ziele oder die Erwartungen für dieses Spiel? Tietz hat das, finde ich, ganz gut vor dem Spiel gesagt, er erwartet sich Zielstrebigkeit von seiner Mannschaft. Ne? Und ich glaube, alle 96-Fans hatten vor dem Spiel so ein leichtes Eierflattern schon, ne? Weil du bist nicht gut in die Saison gekommen, was die Ergebnisse angeht, spielst gegen den Fünftligisten und kannst eigentlich nur verlieren. So, und dann haben wir uns, glaube ich, alle gewünscht, dass die Mannschaft das macht, was sie zuletzt nicht geschafft hat, nämlich Tore schießen. So, und da muss man sagen, ist die Mannschaft sofort gut reingekommen. Also in der 4. Minute hat unser Kapitän Thordarson nach einer schönen Taibbi-Flanke schon diesen Knoten platzen lassen und gezeigt, so hier, ich bin da, ich köpfe das Ding jetzt rein und ab jetzt kann es losgehen. Und dann ging es ja auch los. Ne? Also 10. Minute dann Gindorf, 15. Minute Hartl, 19. Minute wieder Thordarson, 21. Minute Pichler und dann stand es nach 21 Minuten 5-0. So, und da hat die Mannschaft zu dem Zeitpunkt alles erfüllt, was man erwarten konnte. Ne? Oder mit was für einer Erwartung seid ihr da rangegangen?
Nee, genau mit der Erwartung. Schnell das Spiel kontrollieren. Im Best Case haust du da direkt in den ersten Minuten einen rein, um so ein bisschen diesen Druck zu lösen. Und genau das ist aufgekommen. Man hat gemerkt, die haben befreit aufgespielt, haben die ersten 20, 30 Minuten auch ordentlich Attacke gemacht. Und ich dachte mir dann während der ersten Halbzeit schon so, einen Tag vorher spielte Frankfurt, die haben zur Halbzeit 10-0 geführt. Und mein Bauchgefühl war, dass die in der Halbzeit eine Ansage bekommen haben, so nach dem Motto, okay Leute, 10 Buden habt ihr gemacht, jetzt fahrt mal 3 Gänge zurück. Und das ging mir tatsächlich durch den Kopf, ne? Okay, was, also wollt ihr jetzt so weitermachen, dann endet das Spiel hier 17-0. So, die willst du ja auch nicht komplett verprügeln, ne? Das ist ja dann auch nicht ganz so geil.
Meine Erwartungshaltung war tatsächlich auch einigen Spielern gegenüber. Ich habe mir vorher gewünscht, dass sich die Spieler, die sich jetzt schwer getan haben, ich nehme mal einen Gindorf, der jetzt irgendwie in dieser ganzen Diskussion um seine Verlängerung viel in der Presse war, und ob seiner Chancenverwertung vom ersten Spiel in Cottbus, hat es mich sehr gefreut, dass einige Spieler dann so gezündet haben, weil ich glaube, da platzt ein Knoten und fällt ein großer Stein aus dem Rucksack, so dass es sich hoffentlich jetzt leichter laufen lässt in den nächsten Spielen.
Genau, und am Ende ist es ein Fünftligist und man kann das jetzt alles hier in dieser Spielrückschau nicht so hochhängen, wie wir das sonst können gegen andere Gegner. Ja, also ich meine, da stand halt auch ein Fünftligist im Tor als Torwart und die Verteidiger waren Fünftligisten und das ist alles eine andere Sache. Aber ne, sie haben das erfüllt, was sie erfüllen mussten und relativ schnell haben sie den Deckel drauf gemacht. Und wenn man mal ans Millern-Tor geguckt hat, wo Werder Bremen gegen Lüneburg gespielt hat, die ebenfalls in der Oberliga spielen. Da hat sich ein Bundesligist, die wohlgemerkt auch gerade Füllkrug verpflichtet haben, viel schwerer getan als wir. Ne? Also das heißt, wir müssen auch mal ein bisschen, weil wir jetzt gleich noch in so ein paar kritische Sachen reinkommen, müssen wir auch mal demütig bleiben. Und die Jungs haben erstmal innerhalb von 20 Minuten genau das erfüllt, was alle erwarten konnten.
Ja.
Ganz kurz, Füllkrug. Ein Satz zur Fülle, er ist wieder ein Fisch. Er ist und bleibt ein Fisch.
Ja, ich.
Ja, gut, deine Meinung, ja, deine Meinung am Tisch,
die ist hier. Rüber. Ja, aufmerksame Hörer haben ja mitbekommen, dass mein Ursprung in Rickling liegt. Und ja, ich bin im ähnlichen Alter wie der Herr Füllkrug. Dementsprechend sind wir uns natürlich auch über den Weg gelaufen in unserer Jugend. Ah, schwieriges Thema. Ich bin bedient, ja. Aber mich wundert es nicht.
Mich überrascht es jetzt auch nicht. Ich meine, der ist jetzt noch nicht am völligen Endpunkt seiner Karriere. Deswegen war jetzt ein Wechsel nach Deutschland. Wenn der anstand, dann war das klar, dass das zu einem Erstligisten geht. Deswegen
das wäre ja auch mehr als wild, wenn wir Stürmer vom AC Mailand
verpflichten. Ist das Thema für mich jetzt auch durch. Aber es gibt ja noch einige Spieler, die international spielen auf großer Bühne, die wir noch in Zukunft wiederbekommen können. Deswegen sollte er es nicht sein.
Meint ihr, er trifft zweistellig?
Nein.
Ich hoffe nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Okay. Gut, dann wieder zurück zu uns. Denn jetzt kommt etwas, was finde ich bin gespannt, wie ihr es seht, was menschlich ist. Denn, Johnny, du hast es eben so schön gesagt, du kommst da, spielst gegen Amateure, ja, und dann führst du so schnell 5-0 und jeder Schuss geht irgendwie rein und alles funktioniert. Und dann nach 38 Minuten steht es dann auch 6-0. Da ist Gindorf übrigens cool geblieben im 1 gegen 1 gegen Keeper. Da hat er es besser gemacht als in Cottbus. Aber wir haben dann so ein paar Dinger echt vergeben. Ne? Also allen voran Pichler, der dann ein paar leichtfertig vergeben hat. Auch ein Tomiak mit einer großen Chance, so, wo man so dachte, ey Jungs, aber jetzt bleibt doch bitte auch dran und spielt diese Angriffe weiterhin konsequent zu Ende. Ne?
Ja, da ganz kurz, Pichler, guter Punkt. Der hat mich schon leicht aufgeregt in der ersten Halbzeit. Da waren wir noch nicht so weit, dass wir da 6-7-0 geführt haben und dann hat man gemerkt, die haben mit denen gefühlt Gammeleck gespielt, es wurde alles so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, aber zu dem Zeitpunkt, erste Halbzeit, hatte Pichler eine Chance, ich sage mal aus halb rechter Position und den hat er daneben gehauen und dann, das war natürlich nicht weit weg, ne? Man konnte ganz gut seine Gestik, Mimik verfolgen und sein Gesichtsausdruck, der hat mir überhaupt nicht gefallen, weil er hat dann so angefangen zu lachen, er hat das so belächelt, dass er den Ball daneben gehauen hat und ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es 2-0, 3-0. Und dann dachte ich mir schon so, Diggi, du kannst dich ruhig aufregen, wenn du den daneben haust, ne? Du brauchst es jetzt nicht so ins Lächerliche ziehen. Also das hat mich schon so ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen.
Ich will es noch gar nicht so hochhängen jetzt hier an der Stelle, weil mir hat eine Sache sehr gut gefallen, weil wenn du halt gegen so eine Mannschaft spielst und du merkst, okay, jetzt fallen Tore und es wird hoch ausgehen, dann ist es auch menschlich, dass jeder treffen will. Ne? Ich glaube, wir haben alle irgendwie mal gekickt und wenn es nur auf dem Bolzplatz war, ne? Und jeder will doch dann irgendwie ein Tor schießen, wenn du merkst, du bist in einer besseren Mannschaft, dann ne, nimmst du dir auch mal den Ball und schießt mal aus von einer Position, wo du vielleicht sonst nicht schießen würdest. Und ich muss sagen, es waren sehr schön kombinierte Tore, es war ein wirkliches Teamplay, ja. Ne? Es wurde richtig schön aufgezogen, allen voran wieder mit einem Taibi, der die Lücken freigezogen hat, der kluge Pässe gespielt hat. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber ja, jetzt wo so diese Dringlichkeit weg war und wo so der Knoten geplatzt ist, hat 96 dann ein bisschen nachgelassen und man ist dann mit 6-0 in die Halbzeit gegangen, 76% Ballbesitz, 26 Schüsse, davon sind 14 aufs Tor gegangen, man hatte einen XG-Wert von 4,35, Ne, da lagen wir sozusagen mit 6-0 dann mal drüber. Und allen voran möchte ich wirklich loben, Gindorf und Thordarson, ne, die jeweils zwei Buden gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass der Knoten geplatzt ist. Aber auch ein Tomiak, der drei Schlüsselpässe gespielt hat. Ne, also das ist schon auch nicht ganz unwichtig, dass ein Tomiak so weit vorschiebt und dann auch kluge Pässe spielt, weil wir halt einen Thordarson auch im Pressing offensiv brauchen und er dann teilweise beim Spielaufbau dann doch nicht mehr so tief ist, sondern ein bisschen weiter vorne ist und ja auch jemand ist, der die Box gerne sucht und dadurch wird ein Tomiak im Aufbau auch wichtig. Das hat er in diesem Spiel gut gemacht und hab's letzte Woche schon gemacht, ich mach's jetzt diese Woche nochmal, weil er mir in der Berichterstattung wieder viel zu schlecht weggekommen ist. Vanis Taibbi, der in der Halbzeit ausgewechselt wurde,
danke,
der vier Schlüsselpässe gespielt hat. Also Schlüsselpässe ist so ein schöner Begriff, ne? Der schließt sozusagen den Raum auf für eine gefährliche Situation. Eine Torvorlage, zwei Flanken, beide kamen an und 44 Pässe gespielt, davon sind 40 angekommen. In 45 Minuten.
Über 90% Passgenauigkeit. Ich habe mir die Statistiken auch nochmal angeguckt, ja, nach dem Spiel. Aber mir ist im Stadion während des Spiels, also ich muss sagen, ich bin schon so ein Taibbi-Fan und versuche auch immer, es ist zwar schwierig, aber ich versuche schon ab und zu auch auf Einzelne zu achten. Und das ist brutal, was der macht.
Der, ne?
Diese Laufwege, die er geht, wenn er den Ball hat. Gut, das war ein Fünftligist, aber man hat das ja auch gegen Wolfsburg gesehen, wie der die Bälle treibt. Das ist einfach so ein geiler Kicker. Das ist so ein Skiller, der rennt da in seinem, ja, ich weiß nicht, wie ich seinen Laufstil beschreiben soll. Der streckt das Knie nie durch.
Nee, der hat so einen ganz tiefen Körperschwerpunkt.
Ich habe das Gefühl, der schwebt so über den Platz und dann fängt wirklich der geht immer diese ekligen Läufe in die Räume gegen den Ball. Er ist immer da. Er ist nicht so der besonders robuste, der da reinkloppt, aber er stört immer überall. Geiler Typ, richtig geiler Spieler.
Ich werde auch gerade echt zum Fan. Und ne, da darf man nicht verwechseln, dass der ist jetzt in der Halbzeit ausgewechselt worden, ja, um, glaube ich, auch ein bisschen Belastungssteuerung zu machen, ähnlich wie Thordarson, der ja auch ein Bombenspiel gemacht hat, der dann ausgewechselt wurde. Und Franz Roggo hat dann mal eine ganze Halbzeit gekriegt. Ein Schakrun kam rein für Neubauer. Auch da Neubauer ist einfach ein Dauerrenner und Dauerbrenner. Und auch der hat dann mal eine Halbzeit zum Füße hochlegen bekommen. Also das waren die Wechsel. Echibashi kam zur Halbzeit dann für Taibbi auf dem rechten Flügel. Hannes, ich musste an dich denken, weil in der Halbzeit lief Won't Forget These Days und es war laut. Und ich meine, jetzt haben wir ja gehört, es waren ja überwiegend 96-Fans da und die haben das richtig laut mitgesungen. Und vielleicht wäre das ja mal was für den Stadion-DJ, das jetzt mal, um so ein bisschen einen positiven Vibe,
ja,
zu streuen, so ein bisschen Europa-Erinnerungen nochmal wieder aufleben zu lassen, da mal ab und zu mal das Lied, nicht zu oft, aber mal so zu spielen. Ich war gespannt, was mit Pichler passiert. Ne? Ich war gespannt, wann ein Kellmann kommt. Ein Kellmann kam nicht zur zweiten Halbzeit rein. Ja, zweite Halbzeit. Also dann fing plötzlich Gindorf auch an, hat dann 200%ige leichtfertig vergeben, macht dann aber in der 53. nach einem schönen Steckpass von Hartl auch das 7:0. Dann ist in der 56. was Kurioses passiert, nämlich Hemeling hat tatsächlich ihr erstes DFB-Pokal-Tor der Clubgeschichte gemacht. Ich habe gesehen, Gianni, in der Fankurve von uns haben auch ein paar gejubelt und applaudiert und, ja, und sich mitgefreut für Fikai, der den Ball da einköpft. Ja, kann man jetzt auch größer machen, als es war. Ich meine, dass ein Schakrun auf der rechten Außenverteidigerposition spielt und dann ins Kopfballduell muss, ist halt ungünstig. Ne? Matsuda war muskulär raus, wie Bundu. Ne? Die beiden sind zu Hause geblieben. Und ja, da haben Schakrun und Okon das nicht gut verteidigt.
Ja, und Hugo Ne dann auch nicht mehr mit dem letzten Biss da hinterhergegangen. Ich glaube, der wollte auch ein bisschen seinen eigenen Knochen schon.
Ja, scheiß auf das Tor. Ich habe es denen gegönnt, auch wie die sich gefreut haben. Es war schon herzerwärmend, wie krass man sich über ein Tor so doll freuen kann, obwohl es schon, glaube ich,
die 6-1
stand, 7-1.
Ja, es war das, ja.
Gönne ich denen.
Es war das 1:7 und ich bin da auch eher so, ja gut, ne? Weil manche haben dann auch geschrieben irgendwie oder kommentiert so nach dem Motto, jetzt muss man hier gegen den Fünftligisten auch noch ein Gegentor fangen.
Ey, die sollen den Stock aus dem Arsch
genau, nehmen. Also da überwiegt für mich auch die Freude für diese Amateurjungs, ne? Dass die das geschafft haben gegen uns. So, dann kamen Kellmann und Ünal rein. Und wir haben wieder die Doppelspitze gespielt. Also ganz interessant. Rogo auf der 6, dann war Ünal linker Außenverteidiger, Uden jetzt rechter Außenverteidiger. Auf dem linken Flügel Şakrun, auf dem rechten Flügel Echebashi und Pechler und Kellmann vorne. Und ja, in der zweiten Halbzeit müssen wir meiner Meinung nach ein bisschen nochmal über Pechler reden. Er wirkte unglaublich umtriebig, wie das bei ihm immer so ist. Er ist ja sehr athletisch, geht sehr aktiv in die Zweikämpfe rein, aber der hat echt hundertprozentige vertändelt, wo ich so denke, ist das irgendwie fehlende Spielpraxis oder fehlende Einstellung oder wie seht ihr es?
Also fehlende Spielpraxis glaube ich nicht. Also es ist ein Stürmer, der macht das seit 20 Jahren, wenn nicht sogar länger. Ich glaube eher, dass nach wirklich in der zweiten Halbzeit nach 7 Toren irgendwann einfach dieses Lockere reinkam. Es wurde eher zu einem Trainingsspiel. Die haben die da wie Hütchen stehen gelassen. Und dementsprechend hat meine Auffassung war, dass die Ernsthaftigkeit dann gefehlt hat.
Ja, also ein Pichler hat natürlich, den haben wir jetzt auch noch nicht bei 100%, glaube ich, gesehen, weil da kam immer eine Verletzung dazwischen. Kann natürlich auch sein, dass am Ende dann die Konditionen irgendwie, dass der auch ein bisschen durch war, gepumpt hat und dass dir dann auch die nötige Konzentration im Abschluss fehlt, wenn du auch keine Puste mehr hast. Kann vielleicht auch eine Kombination aus beidem sein.
Also bei wem die Lockerheit, glaube ich, nicht der Grund war, glaube ich, bei Ünal. Also wenn du da als 18-Jähriger stehst und ich meine, so ein Tor, damit willst du dich auch zeigen. Also keine Ahnung, was bei dem nicht gepasst hat, aber das war, glaube ich, jetzt nicht die Ernsthaftigkeit, die wird da gewesen sein, wie man den da rüber sammeln kann.
Ja, in der 67. Minute trifft er das leere Tor nicht, das war schon ein Slapstick-Moment. Schade, hätte ich ihm wirklich gegönnt, ne? War auch sehr bemüht. Ich glaube, er ist tatsächlich noch ein bisschen weiter weg, als das ein Echebashi ist. Ein Echebashi fand ich sehr belebend und mutig, den kann man wirklich guten Gewissens auch mal hinter einem Bundu dann reinbringen, wenn man noch ein bisschen Quirligkeit und Kreativität auf dem rechten Flügel braucht.
Könnte ich mir auch in der zweiten Halbzeit, gerade wenn sie jetzt öfter diese Doppelspitze spielen, könnte ich ihn mir auch als den Spieler neben der anderen Neun gut vorstellen, weil er bringt schon eine gute Dynamik auch mit.
Ja, total. Ja, machen wir es rund. 87. Minute hat Pechler dann von der Grundlinie von rechts das Ding, ich glaube auch ein bisschen wütend dann
in die Maschen
unters Dach gezimmert. Und sehr schön in der 90. Minute hat dann Echebashi noch sein Tor bekommen zum 9-1. Also im Großen und Ganzen muss man doch sagen, haben die Jungs das gemacht, was man von ihnen erwarten konnte? Auch sowas wie, ja, zweistellig hätte es ruhig sein dürfen. Leute, wir sind Hannover 96, wir sind nicht FC Bayern München und das ist auch gut so. Und man kann auch mal ein bisschen demütig bleiben und einfach auch mal sagen, wir haben das jetzt gestern gezogen. Ich glaube, die Fans, die mitgereist sind, sind auf ihre Kosten gekommen, haben ein paar schöne Angriffe gesehen, haben Tore gesehen. Hatten einen super Samstag und wir sind, glaube ich, wieder ein bisschen schlauer, was so das ganze Spielpersonal angeht. Also ein Şakrun hat mich total gefreut, dass der da wieder gewirbelt ist. Das ist einfach jemand, der bringt Impact von der Bank. Das ist richtig gut, dass der wieder da ist. Ein Franz Rogo fand ich okay. Den fand ich jetzt nicht so auffällig auf der 6, wie es Thordarson war.
Genau, habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Aber ich glaube, das war auch nicht das Spiel für einen Franz Rogo. Ich glaube, so ein Franz Rogo, der ist ja schon so ein Typ von der Mentalität, der hat Bock auf Stress. Und ich glaube, der braucht schon so ein bisschen mehr Härte im Mittelfeld, um so warm zu werden. Mhm. Ich glaube, der war nicht für dieses Spiel gemacht. Ich glaube, der braucht einen giftigen Achter, mit dem er sich so ein bisschen prügeln kann im Mittelfeld. Ich glaube, das ist so eher sein Spiel.
Wir müssen aber nochmal ganz kurz über Kellmann reden, der in der 64. reinkommt und wieder 30 Minuten.
Körpersprache hat mir gar nicht gefallen.
Nicht. Also. Ich kann es ja kurz sagen, ich war gestern auf einer Hochzeit, dadurch habe ich mir abends nur die Highlights geben können und ich hatte mit Gianni draußen schon drüber gesprochen, dadurch, dass du 9-1 gewinnst, siehst du ja nur Tore als Highlights, deswegen interessiert es mich jetzt mal tatsächlich, weil ich das Real Life noch nicht gesehen habe, wie euer Take zu Kellmann war. Er hat wieder nicht vorne funktioniert, körpersprach stimmte nicht.
Naja, er ist zumindest nicht reingekommen, wie du das von einem Neuner gegen Hemeling, wenn es so hoch schon steht, ja erwartest, der dann Bock hat auf Tore und nochmal seine 2-3 reindrückt. Hat er ja nicht gemacht. Nee. Also er ist ja nicht auf dem Scoreboard aufgetaucht. Ja. Ne? Und auch, dass er zur 64. erst reinkommt, es spricht ja irgendwie auch Bände. Ne? Also irgendwie ein Ünal kommt zur 64. rein und ein Kellmann. Also
genau, zumal ja auch vor dem Spiel dieses Spiel ja auch dazu diente, sich so ein bisschen, ja, ich sag mal, frei zu spielen. Die Brustlöser sollten her und ein Pichler hat gestartet, natürlich mit dem klaren Ziel, okay, schieß dich jetzt mal frei. So, und ich dachte mir dann, okay, mach mal zur Halbzeit den Wechsel, damit auch ein Kellmann sich frei spielen kann, weil für den lief das natürlich die ersten beiden Spiele jetzt auch nicht super rund. Und nee, der hat gar nicht erst die Möglichkeit bekommen, sich so ein bisschen frei zu bogen, ne?
Ich hatte, Titz hatte nach dem Spiel gesagt, es haben genau die richtigen Spieler getroffen. Und da hatte ich nämlich kurz diesen Kellmann-Hintergedanken und dachte so,
Also mich lässt das Gefühl nicht los, dass die Polen das dritte Angebot oder das vierte Angebot
verraten. Lustigerweise, ich weiß nicht warum, wie es dazu kam, aber ich sehe jetzt bei Instagram und so immer wieder Videos und da sagen die Leute immer, er möchte zurück in seine Heimat. Ich verstehe manchmal nicht, ob die Leute denken, dass er Pole ist oder dass diese Angebote aus Finnland kommen. Ich check's manchmal nicht.
Ja, in seine sportliche Heimat.
Ja.
Da hat er sich, glaube ich, sportlich wohlgefühlt. Sind wir mal gespannt, was die Woche bringt. Wenn er nicht geht, kann man ja nur hoffen, dass das vielleicht aus dem Kopf dann raus ist und er dann vielleicht ein bisschen befreiter auch wieder aufspielen kann. Wir wissen es ja nicht, was im Kopf los ist. Aber es wirkt zumindest auch gegen einen Fünftligisten, wo man schon so ein bisschen in Torlaune ist, wirkte es wieder etwas fremdkörperlich. Ja, Szene des Spiels.
Szene für mich war das Tor von Hartl.
Ja, schönes Ding.
Weil ich muss sagen, das ist genau das, was uns gefehlt hat. Ja. Er hat das einfach brutal gut gemacht. Er stand mit dem Rücken zum Tor, hat sich einmal reingedreht, abgezogen, direkt rein in den Winkel.
Auch auf euer Tor, wo du dahinter standest.
War, ne? War genau in Blickrichtung.
Was eine Peitsche, Alter.
Ey, das ist genau das, was gefehlt hat. Dieses Eiskalte, diese Überzeugung und er hat das Ding da reingenagelt, das fand ich gut, das ist meine Szene des Spiels.
Meine Szene des Spiels ist die Situation oder die Aktion von Taibi vom 2:0, wie der sich da durchgedreht hat und dann diesen Schlüsselpass gespielt hat auf Neubauer, glaube ich, der dann die Vorlage gibt. Ja. Und das war für mich so der Moment, wenn jemand mit mir über Taibi diskutieren würde, würde ich ihm solche Situationen zeigen und sagen, guck mal, das ist Taibi.
Ja, sehr schön. Spieler des Spiels?
Wannes Taibi. Auch wenn er nur 45 Minuten gespielt hat, auf jeden Fall Wannes Taibi. Zweite Halbzeit kann man eh nicht werten, weil da haben sie 8 Gänge zurückgeschaltet. Für mich war die erste Halbzeit interessant.
Und hat auch mit der Flanke in der 4. Minute das Ding geöffnet. Ne?
Genau.
Gehe ich mit Lars Gindorf, weil ich mich unfassbar für ihn freue, dass er jetzt nach dieser halb verkorksten Vertragsverlängerungspräsentation jetzt hier wirklich glänzen konnte, direkt eine Woche später und den Leuten gezeigt hat, hier Alter, ich bin da, ihr könnt euch auf mich verlassen.
Ja, dann wollte ich so langsam mit Gartenarbeit anfangen. Ich musste gestern Rasen mähen und Unkraut jäten und so und bin dann aufgestanden, habe meine Sachen zusammengesucht und plötzlich hörte ich, dass das doch noch nicht vorbei war mit der Übertragung und JB Jonas Bold plötzlich am Mikrofon stand. Und dann bin ich doch nochmal zurückgegangen und dachte, ich höre nicht richtig. Aber das nehmen wir mit in 96 Grad.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, gute Einleitung, Henne. Ist, glaube ich, ein Thema, da sollten oder müssen wir drüber sprechen, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir aktuell so ein paar Störfeuer haben, die uns beschäftigen. Zum Ersten würde ich über Jonas Bold gerne sprechen. Er hat eine Aussage gemacht oder er hat ein Interview gegeben, wo viele schon gesagt haben, boah, der poltert jetzt aber schon wieder ordentlich los. Hat Aussagen in Richtung Mannschaft losgelassen, hat indirekt so ein bisschen auf die aktuelle Transferphase einblicken lassen und über die ersten Wochen, wo er jetzt unser sportlicher Leiter ist, habe ich schon das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen ihm und Tiet schon eine leichte Spannung hat. Es ging schon los mit diesem Interview-Ping-Pong zwischen Tiet und Bold, wo Aussagen von Bold getroffen wurden, dass der Transfermarkt ja kein PlayStation-Spiel ist. Fand ich schon ja, schon komisch und irgendwo auch unseriös, so ein Thema medial einmal auszutragen. Ja, und das Thema Transfers ist natürlich weiterhin ein großes Fragezeichen. Die stocken und immer mehr Stimmen besagen, dass Unstimmigkeiten dafür der Grund dafür sind, wieso 96 keine weiteren Spieler verpflichtet hat bis dato, außer an Hartl. Ja, und top kam in der kurzen Vergangenheit dann auch noch das Weinkaufthema. Das, glaube ich, trägt aktuell nicht wirklich dazu bei, dass sich das Verhältnis so ein bisschen einrüttelt. Ist natürlich ein großes Fragezeichen, wie es jetzt weitergeht. Aber ein Torwart zu holen für über eine Mille und den nach einem Spiel auf die Bank zu setzen, ich glaube nicht, dass das dem Herrn Bolt so schmeckt. Von daher, das Verhältnis Tietz Bolt müssen wir einmal in der Runde kurz mal aufarbeiten.
Ja, ich kann ja nochmal, weil ich habe es ja in voller Länge gesehen und gehört, das Interview. Das Erste, was er halt gesagt hat, war, dass die Seriosität im Spiel wieder abhanden gekommen ist. Ne? Also das, was wir jetzt gerade so ein bisschen wohlwollend auch in der Spielrückschau hatten, hat er ein bisschen deutlicher am Sky-Interview in der Öffentlichkeit nochmal gesagt. Ne? Es ist wie immer, wir verfallen in Unseriosität und nutzen die Chancen nicht und das muss aufhören. Muss man das machen? Nach einem 9-1?
Auf gar keinen Fall. Nein. Ich finde, ich meine, kann ich ja kurz einmal ein bisschen vorwegnehmen, die NP hatte, glaube ich, getitelt, dass das erst die Ruhe vor dem Sturm ist und da denke ich mir so, ey, das ist eigentlich genau das, was du gerade, lass doch diesen Tag jetzt einmal Ruhe einkehren, lass alle froh sein, lass diese Spieler sich über den Sieg freuen. Das immer, also diese Aufmerksamkeit dann zu nutzen, um da nochmal kleine Sticheleien zu verteilen oder auch um oft seine eigene Position nochmal rechtfertigen oder sie zu verteidigen, finde ich maximal unglücklich. Da wünsche ich mir einfach insgesamt manchmal etwas mehr dieses Verständnis von wir gegen den Rest. Wir können uns intern prügeln bis zum Get-No, aber lass uns nach außen als Einheit stehen, lass uns immer verteidigen und wir können uns intern alles an den Kopf werfen. Aber wir geben allen so viel Feuer für Diskussionen, es wird so viel über uns berichtet und wir kippen da immer noch Öl ins Feuer und werfen noch so Leckerlis hin, nehmt die mal, berichtet noch schlechter über uns.
Da bahnt sich schon wieder das nächste Shakespeare-Drama an, habe ich so das Gefühl. Also es ist schon wieder so ein bisschen Game of Thrones. Ich muss immer zeigen, ich bin der Boss, weil ne, dieses Zitat, was du eben gebracht hast mit der PlayStation, das ist so eine richtige eklige Bossi-Ansage. Total, ja. Das ist so Gymnasiallehrer so ein bisschen. Ja. So, es ist ja keine PlayStation hier, so richtig lehrerhaft so, ne?
Also ich fand's maximal unpassend von ihm und ich muss auch gestehen, auch können wir auch gern vorwegnehmen, er wird mir von Woche zu Woche wird er mir unsympathischer, weil er immer so komische Ekelaussagen macht, die über total unpassend ist. Er ist sportlicher Leiter und er muss eigentlich dafür sorgen, dass so alle beisammen bleiben und für 96 das Beste wollen. Und mit so einer Aussage, ich weiß nicht, was ihm nicht gepasst hat, aber Wolfsburg hat letztes Jahr gegen die 9-0 gewonnen. So, wir gewinnen 9-1, klar, wir haben gefühlt 50 Torschüsse gehabt und machen davon nicht alle. Aber ey, also das ist doch kein Grund, medial jetzt so eine Aussage zu treffen und da so loszupoltern.
Das ist ein sehr guter Punkt, was du gerade gesagt hast. Ich finde auch, er muss als Führungskopf dieses Gespanns bei uns, ne, bestehend aus Becker, Wagner, Bolt, Titz etc., da muss er auch eine Vorbildfunktion ein. Also das heißt, selbst wenn ein Titz über ihn so spricht, vermeintlich mit ein paar Sticheleien, muss er das intern klären und sagen, das machen wir hier nicht, aber er muss es als Vorbild anders vorleben.
Genau.
Weil das ist ein Teufelskreis. Ja. Dann bezieht sich der Nächste wieder auf etwas, wenn er angesprochen wird. Und da finde ich, hat er diese Vorbildfunktion, sich vorzustellen und sagen, ich lasse mich hierauf jetzt nicht ein, Freunde, und das intern zu besprechen.
Meine Erwartungshaltung ist in solchen Situationen, wo es vielleicht so ein bisschen kriselt, wo ein bisschen Druck auf dem Verein herrscht, ich muss immer an die letzten Spieltage denken. Von der letzten Saison, da hat sich ein Becker als Interimssportlicher Leiter
wahnsinnig gut
hat
gemacht.
Er sich dahingestellt und hat in einer Ruhe
Teamplayer-mäßig auch
unnormal. Genau. Ja. Und genau das erwarte ich von einem sportlichen Leiter, dass der sich vor sein Team stellt und das so ein bisschen noch abfedert, diesen Druck, der von der Presse, von den Medien kommt. Der muss sich dahinstellen und muss es abfedern, muss seriös sagen, Leute, wir sind der Verein, wir halten zusammen. Und wie du schon sagst, also Leckerlis hinzuwerfen, so nach dem Motto, ihr habt das, hau mal einen Artikel raus.
Also wohlwollend könnte man ja jetzt sagen, gut, die Kritik war ja in der Sache richtig und vielleicht will er die Mannschaft und den Trainer noch ein bisschen kitzeln. Okay. Ich finde, dann kannst du trotzdem als Big Boss in die Umkleide gehen und sagen, herzlichen Glückwunsch, Männer, 9-1, alle haben ein bisschen sich warm geschossen, aber hier, ne?
Genau.
Torchancen, da müssen wir dranbleiben. Dann mach's aber in der Kabine. So.
Ja.
Ne? Das zweite, was dann aber kam, finde ich noch problematischer, weil es zeigt halt die Beziehung zwischen Tietz und Bolt und da sehe ich einen Graben, einen Riss, der immer tiefer wird. Er hat dann nämlich gesagt, ja, Transfers, ja, ich so nach dem Motto, wir hatten ein paar auf dem Tisch, die wollte Tietz nicht. Wir sind uneinig, in welche Richtung es gehen soll. Ja, was sollen wir da machen? Es gibt Differenzen, so nach dem Motto, dann holen wir halt keinen mehr so.
Ey, da kriege ich schon wieder einen Föhn, ne? Normalerweise, wenn das jetzt der Sportdirektor zu seinem sportlichen Leiter gesagt hätte, ey, ich komm nicht mit dem auf einen Nenner, entscheid du mal, red mal mit dem. Aber dass du da als sportlicher Leiter dich vor die Presse stellst und sowas öffentlich, klar, was indirekt, aber jeder, der eins zu eins zusammenziehen kann, weiß, was er meinte. Es ist einfach ein No-Go. Das interessiert keinen in der Öffentlichkeit. Es ist einfach ja, etwas, was du intern klärst.
Und das ist ja das Problem, sehe ich auch immer. Ich will jetzt das Wort Marke nicht benutzen, aber es geht ja um sehr viel Ansehen. Es geht um Berater, um Spieler, um Funktionäre. Und die sehen das. Und wenn es bei uns immer Ärger gibt und du am Ende als Berater mit einem Spieler irgendwo sitzt und weißt, warte mal, der hat doch gegen den geschossen und die beiden sind sich uneinig. Also das wirkt doch auch für Außenstehende, für die irgendwie mit uns in Verbindung stehen, die Entscheidungen treffen müssen, ob ein Spieler kommt, ob wir da irgendwie was machen oder nicht. Das ist ja nie gute Eigenwerbung, wenn du diese Diskussion nach außen trägst. Also es hat so viel negativen Einfluss, nicht nur auf uns, die Fans, die dafür brennen, sondern
ja.
Also ich bin maximal genervt, weil irgendwo ist ja Bolt auch der Chef von Tietz. Und stell dir mal vor,
nicht irgendwo, es ist.
Klar, die arbeiten zusammen, aber er ist ihm übergeordnet. Ja. Stell dir mal vor, jetzt mal aufs Private, aufs Arbeitswelt geblickt. Stell dir mal vor, du machst einen Fehler oder du hast gerade so ein paar Reibereien mit deinem Kollegen und dann kommt dein Chef und reportet ans Management oder an die Presse, ja, der Hannes, mit dem kann man echt nicht arbeiten, das ist ein Sturkopf.
Ja, eben.
Weißt du, was ich meine? Ja. Das erwartest du ja nicht von deinem, das ist ja nicht die Erwartungshaltung, die du deinem Chef gegenüber hast.
Da wäre der richtige Weg, er faltet mich zusammen.
Korrekt.
Stellt sich vor die Presse und sagt, ey, das ist ein guter Junge, wir klären das hier alles, wir stehen zusammen und ihr braucht euch hier gar nicht einmischen. Wir machen das schon.
Danke.
Und drinnen kann die Hölle über uns zusammenbrechen, ist ja egal.
Schellen geben. Du hast es vorhin perfekt gesagt, das gibt so Schmattke-Vibes, ne? Also als hätte Bolt jetzt schon bei Schmattke angerufen, ob er auf Ibiza einen Platz im Fischerstuhl neben ihm frei hat, so als würde er seinen Abgang schon vorbereiten.
Ja, wobei selbst Schmattke, das muss man dazu sagen, bei dem hat es eine gesamte Trennung gebraucht, um dann rückblickend zu sagen, nur zu sagen in Anführungsstrichen, wir hatten andere Ideen. Und da sind wir jetzt schon, obwohl wir noch zusammenarbeiten.
Ja, ja und ne, also ich meine am Ende, dass Tietz ein Sturkopf ist, klare Ideen hat, ein André Kilian für ihn oft auch scoutet und die ihr Spielerprofil für ihr System haben, das wissen wir ja alles. Ne? Und da muss man auch Bolt ein bisschen verstehen. Bolt denkt natürlich weiter als Tietz, das muss er ja, das ist ja auch seine Aufgabe. Also wir haben alle bei Magdeburg gesehen, wie das sein kann, wenn ein Tietz geht und da sind Tietz-Spieler, was dann für eine schwierige Saison auch folgen kann. Das heißt, Bolt hat sicherlich seine Vorstellungen und sagt einem Becker und einem Wagner vielleicht auch, ey Leute, wir müssen auch so ein bisschen Spieler haben, die jetzt nicht nur das eine System spielen können, sondern auch das andere. Und mich hat es ein bisschen stutzig gemacht, weil es gibt ja so Spieler wie ein Olivier, der lange gespielt wurde in den Medien, wie ein Laurin Ulrich, der eigentlich schon fast wohl bei 96 war. Keine Ahnung, Kastenmeier. Also es gab ja so Namen, die ganz, ganz lange gespielt wurden und dann plötzlich woanders untergekommen sind. Ein Farid Alfa-Ruprecht, der jetzt bei Hertha ist und so weiter. Solche Namen. Ob das die Namen waren, die so auf dem Zettel stand, die jetzt aber Tietz nicht wollte?
Also bei einem Laurin Ulrich könnte ich es mir vorstellen, weil er wäre ja so tendenziell für die rechte Schiene eingeplant. Ist für mich aber eigentlich kein Schienenspieler, sondern eher so ein Achter, der vielleicht auch eher so die rechte Halbraumposition besetzt im Zentrum, wenn du halt mit drei Mittelfeldspielern spielst, könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein Bolt dachte, okay, komm, wir holen den mal, der kann rechte Schiene spielen, aber falls es einen Trainerwechsel gibt, wäre er tendenziell auch einer, der kann im Dreiermittelfeld agieren, und Tietz denkt sich, nee, ich möchte einen Schienenspieler, hol mir jetzt einen Schienenspieler. So, wisst ihr, was ich meine?
Ja, absolut.
Könnt's mir schon vorstellen.
Also gerade wirkt es wie so zwei Vierjährige, die im Sandkasten sitzen und Rücken an Rücken und nicht mehr miteinander die Sandburg bauen wollen, weil auch ein Tietz sagt, ja, ist ja völlig was ganz Normales, einen Keeper nach dem ersten Spieltag rauszusetzen, das hatten wir ja eben schon. Also hoffen wir mal, dass jetzt diese Woche transfertechnisch noch ein bisschen was bringt, sodass da Ruhe ist. Ne, ich meine, das Transferfenster ist dann zu, dann ist das Thema wenigstens vom Tisch, egal ob da jetzt noch wer kommt oder nicht. Und wir hoffen natürlich auch, dass Tietz jetzt Siege einheimst, sodass da an der Front dann hoffentlich bald Ruhe einkehrt.
Habt ihr, also wenn wir da jetzt mal ganz, ganz menschlich rangehen, bei den beiden liegen ja 11 Jahre, die liegen ja 11 Jahre auseinander. Christian Tietz 55, Jonas Bolt 44. Ich kann mir schon vorstellen, für einen stolzen Typen, der sich auch mal ganz gerne die Haare nochmal dunkel färbt etc., mit 55 Jahren gestandener Mann, und wenn dann da, der auch einige Erfolge zu vermelden hat mit Magdeburg, mit seinem Spielstil, der war in aller Munde als Trainer, und wenn dann ein 44-Jähriger kommt, der dir so ein bisschen vorschreiben will, was du zu tun und zu lassen hast, ich kann schon auch ein bisschen verstehen, dass das so ein Argwohn hervorbringt. Nur wie man damit umgeht, ist halt ein
bisschen problematisch. Dass das clasht, kann ich mir auch vorstellen. Genau. Ich kann mir übrigens, das ist aber nur ein Gefühl, auch vorstellen, dass Jonas Bolt schon so einen ganz kleinen Hannover-Schock hat. Ne, weil der war bei Leverkusen, da hat er sicherlich in Köln oder Düsseldorf gewohnt, dann hat er lange in Hamburg gewohnt. Ich glaube, das ist so ein Startup-Metropol-Typ, der so, ne, und der kommt jetzt ja. Hier. Oder?
Der so Live-Webinare macht, genau. Kommt in die Gruppe,
genau.
Und jetzt hier halt.
Jetzt kommt er in Hannover an und sitzt mit Martin Kind in Hemelingen da oben auf der Tribüne, lässt sich von dem einen erzählen, und der hat so das Gefühl, glaube ich, ey, ich bin hier in der tiefsten Provinz gelandet, es ist ganz dark. Der fährt wahrscheinlich auch 3-4 Mal die Woche nach Hamburg, um da irgendwie in St. Pauli lecker essen zu gehen oder so.
Ist das geil.
Ist aber nur ein Gefühl.
Nein, so. Aber sehr, sehr gute, finde ich richtig gut. Also du hast es gut bebildert, das trifft es, glaube ich, sehr gut.
Okay, kommen wir mal zu Störfaktor Nummer 2. Ich glaube, nicht nur ich habe das Gefühl, sondern wir alle haben das Gefühl, dass momentan die Medienlandschaft rund um Hannover, und ich sag mal, das führt, denke ich mal, die NP und die Hatz im Besonderen an, die haben schon so eine kleine Hetzkampagne in Richtung 96 gestartet. Also da ist viel Negatives im Spiel. Wir reden oder man liest wenig Positives, egal, auch jetzt, du hast es vorhin schon angeteasert, Hannes, wir gewinnen in Hemelingen, und in der Presse steht, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. So, das ist wieder so eine Schlagzeile, wo ich mir denke, okay, wieder negativ, alles klar, kennen wir. Und das zog sich jetzt, oder das zieht sich jetzt schon eine Weile, und mich hat das Gefühl auch in der vergangenen Saison schon nicht losgelassen, dass egal wie die Mannschaft performt hat, da immer so ein negatives Geschmäckle medial zu lesen war. Gerade nach dem Fehlstart wirkte es so, als ob sich jetzt da irgendwie alles gegen Tietz aufbäumt. Er ist der Schuldige, dass die Jungs vorne die Kugel nicht reinmachen. Also die Schlagzeilen, die man medial so lesen konnte, die waren ja eigentlich permanent negativ. Es ging vorm Saisonstart los, wo geschrieben wurde, der Saisonstart, eine Chance für den Trainer. Damit ging es los. Dann war natürlich das Cottbus-Spiel, was wir vergeigt haben. Dann gab es die Schlagzeile, der Druck steigt, vor allem auf Tietz. Also natürlich hat kein anderer Schuld außer Tietz. Nach dem Wolfsburg-Spiel gab es dann die Schlagzeile, Trainer Tietz bereits in Gefahr. Die Rede ist schon indirekt von einem Plan B medial aufgegriffen worden, dass der Sportdirektor von unserem Patron losgelassen wird, um schon mal den Trainermarkt zu sondieren, und da ist auch natürlich direkt ein Name mit in Ring geworfen worden. Das ist der Kwasniok. Aus welchem Hut die den geholt haben, keine Ahnung.
Und Steffen Baumgart natürlich, ne?
Ja, ja, klar, also. Wer auch sonst. Der war ja auch damals schon Kandidat, als Tietz seinen Stuhl gewackelt hat. Ja, die Vertrauensfrage nach dem Tietz-Fehler im 96-Tor, wie kann sich der Trainer noch retten, war dann die nächste Schlagzeile. Und ja, dann springte Sky auf den Zug mit auf. Und das war wirklich so ein Momentum, wo ich mich richtig aufgeregt habe. Weil ich muss gestehen, man ist ja schon, man stumpft ab. man liest immer wieder Negatives, vor allem von den typischen Blättern. Und ich lese mir das gar nicht mehr durch. Also, und selbst wenn ich da irgendwie mit konfrontiert werde, ich nehme das nicht ernst, weil auch mit diesen ganzen Transferfragen, die immer aufkamen, mit den Namen, die gedroppt wurden, das waren ja immer nur Enten. So, und diese ganzen Enten zeigen mir einfach, dass die gar keinen Plan haben, was im Verein abgeht. Und dementsprechend lasse ich sowas auch nicht an mich ran. Aber als Sky dann auf einmal davon berichtete, dass ein frühes Aus von Tietz droht, da dachte ich mir nur so, Alter, nee, Sky berichtet darüber, dann muss da ja was dran sein. So, aber im Nachgang hörte ich dann, dass Sky das Thema nur aufgegriffen hat, weil die mit der NP telefoniert haben. Also die neue Presse war quasi der Insider für Sky. Macht das Ganze jetzt auch nicht wirklich seriös, was Sky angeht. Ich weiß nicht. Und dann natürlich on top, wir spielen im Pokal, wir gewinnen 9-1 und dann kommt da diese schon genannte Schlagzeile von wegen, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. So als ob die es halt wollen. Als ob die jetzt schon sagen, oh guck mal, das Wasser verschwindet, da kommt gleich ein Tsunami. Es ist, also, was geht in eurem Kopf vor, wenn wir über dieses Problem reden?
Ich möchte da so mal rangehen, ich möchte das mal gerne mit Leitl vergleichen. Ich glaube, Leitl hatte hier völlig ungestört 2 Jahre Ruhe, egal was passiert ist. Die Presse hat ihn eigentlich immer in Schutz genommen. Und es war tatsächlich so, dass natürlich ein Leitl viel mehr, also er war viel kommunikativer im Umgang mit den eben genannten Pressevertretern, vor allem von Matzak. Und Christian Tietz als auch Jonas Bold sagen jetzt zumindest in ihren Interviews, wir wollen das ganz gerne auch intern klären, auch komischerweise sagen sie das, so eine Woche später diskutieren sie wieder über sich selber, über Dritte. Ich glaube einfach, dass diese Verschwiegenheit den Verantwortlichen hier in den Pressehäusern nicht so passt und dass sie deswegen natürlich andere Schlagzeilen brauchen, wenn sie keine richtigen nachzuweisenden Internas haben. Und dann nehmen sie natürlich ganz gerne mal sowas auf, wie was halt gerne geklickt wird, ne? Und was natürlich auch viel rezensiert wird aus anderen Medien, wie jetzt zum Beispiel Sky. Und da ist natürlich so ein wackelnder Trainerstuhl, gerade am Anfang der Saison, ist natürlich perfekt. Es wird überall darüber berichtet, wer wohl der erste Trainer sein könnte, der fliegt. Alle warten irgendwie drauf und dann kannst du natürlich mal so einen angesägten Trainerstuhl nehmen und da schmeißen sich dann viele drauf und das nervt mich. Und zu dem zweiten Punkt komme ich später in der Diskussion nochmal, aber das wäre jetzt mein erster Punkt, der mir so aufgefallen ist über die letzten Jahre im Vergleich mit der jetzigen und letzten Saison.
Du hast ja das 96 Grad jetzt mit dem Begriff Störfeuer, Störfaktor aufgemacht und man muss ganz klar sagen, und das sagen wir auch nicht zum ersten Mal, da haben wir schon länger einen Blick drauf, die uns schon länger hören, wissen das. Man muss wirklich sagen, dass zumindest seitdem wir hier diesen Podcast betreiben und seitdem ist Herr Tietz da, Matzak wirklich destruktiv berichtet über 96. Journalismus muss kritisch sein, sonst ist es kein Journalismus. Ich habe aber wirklich das Gefühl, und dadurch, dass wir ja jetzt auch über 96 berichten, schauen wir uns das ja auch nochmal aus einer anderen Brille an, dass wirklich immer das Haar in der Suppe gesucht wird, dass immer destruktiv gearbeitet wird, dass immer auch geguckt wird, okay, jetzt ist gerade irgendwie alles ruhig, wie können wir denn jetzt eine Headline konzipieren, die Klicks generiert? So erstmal allgemein. Meine Interpretation der ganzen Sache ist so, dass Tietz jemand ist, und das merkt man in der Pressekonferenz, der hat keinen Bock, mit denen zu reden. Ich finde, er macht das gut, er bleibt immer ruhig und antwortet und weist nochmal darauf hin, dass er das jetzt schon 100-mal erzählt hat und so, aber er lässt sich ja nicht außer Ruhe bringen, aber man merkt, er hat keinen Bock auf die. Und ich glaube, das Letzte ist, worauf Tietz Bock hat, irgendwie nachmittags auf dem Sofa dann noch am Handy irgendwie mit Tietenberg oder so zu telefonieren. Ne, also ich glaube, der hat zu Hause eine Taktiktafel an der Wand und tüftelt da rum und der ist halt nicht der Typ, der mit den Medien jetzt die Leitung hat. Und ich glaube, das stört die
100 Pro
sehr. Ne? Und ich glaube, die Standleitung, kommen wir glaube ich gleich auch nochmal drauf, zur Chefetage, zu unserem Patron, die bleibt weiterhin bestehen, deswegen da kommen Informationen, was es auch nicht konstruktiver macht. Und ich weiß nicht, also wenn der Sportchefredakteur eigentlich Düsseldorf-Fan ist und aber über 96 berichtet, weiß ich auch nicht, ob das auch so gut ist, so, ne? Also ich finde schon, dass, oder vielleicht ist es ja auch ein generelles Problem, vielleicht ist es ein generelles Problem von Journalismus und auch von unserer Zeit, dass gute Geschichten nicht geklickt werden, nicht gelesen werden, sondern dass eher katastrophale Geschichten, pessimistische Geschichten gelesen werden wollen, weil die Leute scheiße drauf sind in der Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein generelles Thema. Ich würde es jetzt nicht zu groß sozialkritisch hier machen wollen, aber ich bin der Meinung, es ist ganz klar, Johnny, du hast uns gefragt, wie geht's uns damit? Mir geht's zunehmend schlecht damit, weil es wirklich stört. Es stört einfach, so diese Gesamtstimmung 96 wird damit schon teilweise kaputt gemacht. Nicht bei uns, nicht bei der Fanszene, die wieder in Bremen sensationell abgeliefert hat, aber so drumherum, es macht was. Und wenn Sky auch noch mit aufspringt und deutschlandweit dann plötzlich das groß gemacht wird und irgendwie Tusche und Terodde dann jetzt auch anfangen, permanent über 96 zu reden, so, das ist irgendwie, stört mich das. Ich habe vorhin den Begriff Demut benutzt. Und ich bin von meiner Geburt an bin ich Hannoveraner und ich finde, was uns Hannoveraner als Stadt und auch als Verein immer ausgemacht hat, war Demut. Demütig zu sein, zu wissen, man ist jetzt nicht der Mittelpunkt der Welt, man ist jetzt nicht die größte Metropole, man ist auch nicht der schillerndste Verein und man kann auch mit kleinen Dingen zufrieden sein. Und ich habe das Gefühl, diese Einstellung ist irgendwie abhanden gekommen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Gefühl, weil die Medienlandschaft dieses Gefühl nicht darstellt, nicht abbildet.
Genau, also ich möchte genau da mal, ich sehe da nämlich zwei Punkte, du hast es eben einmal gesagt, die offensichtliche, woraus man auch kein Hehl macht, die Verbundenheit zu einem mittlerweile Drittligaverein aus Düsseldorf. Da nimmt man sich auch nicht zurück, mit Fanklamotten irgendwie an den Trainingsplatz zu stellen, während man irgendwie journalistische Arbeit betreibt. Und das sehen natürlich auch viele Leute. Oder sich abzulichten, wenn es irgendwie darum geht, dass man bei 96 Ausstellungen, traditionellen 96 Ausstellungen irgendwie einen Podcast hält, sich damit Düsseldorf-Shirt oder Leibchen ablichtet. Das finde ich eh schon bedenklich. Du sollst ja kein 96-Fan sein, aber es ist natürlich sehr problematisch, wenn du offensichtlich Sympathien für einen anderen Verein hast, der jetzt neutral zu 96 steht, dir 96 also gar nicht ans Herz wachsen kann, sodass du das völlig egal ist. Und du bist nun mal ein lokales Medium. Das heißt, du berichtest ja nicht deutschlandweit, sondern es geht immer um 96. Wir haben hier nicht 5 große Sportvereine. Über die Indians und über die Scorpions kann halt nicht viel berichtet werden, weil es interessieren sich die wenigsten für so. Da sehe ich das eine Problem. Und das andere Problem sehe ich darin, dass wir in dieser Presselandschaft, wenn es um die Sportberichterstattung geht, um Hannover 96, haben wir eigentlich ein Oligopol. Das heißt, wir haben wenige Anbieter. Wir haben die Bild, die sich darum kümmert, und wir haben Matzak. Und dann noch, ja, sehende News, aber die mal außen vor.
Und ab und zu ist der Kicker mal da. Aber
ja, genau, aber ne? Die natürlich auch nur dann, wenn es irgendwie deutschlandweit von Interesse ist, wenn wir in ein paar Jahren wieder europäisch spielen oder hier ein Trainer rausfliegt nach 2 Wochen. Du musst gar nicht unbedingt mit Qualität überzeugen, weil dir kann keiner die Hörer weggreifen.
Ja.
In diesem, es geht ja nur noch um Klicks, also um Social-Media-Aufrufe und du musst ja niemandem mehr einen Printteil verkaufen. Das heißt, eine Headline und ein Bild genügt. Ein catchy Bild, wo eine Pyro-Show drauf ist, mit einer Headline, das reicht ja, um Klicks zu generieren. Und das ist bei einer Trainerentlassung beispielsweise was Ähnliches.
Ja, dann kommst du ja schon zum nächsten Thema, weil... Ja,
ihr versteht, was ich meine.
Ja,
ne?
Weil die Medienlandschaft ist ja nicht nur ständig auf der Suche nach Haar in der Suppe im Sportlichen, sondern auch auf den Rängen.
Richtig. Hannes, gute Überleitung.
Ja, sorry,
alles gut, super Überleitung.
War dir überlassen,
zu Störfeuer Nummer 3. Und zwar Riesenartikel, Riesenüberschrift, du hast es super auf den Punkt gebracht. Hannover 96 kapituliert vor den Ultras. So. Das erstmal die Headline, die natürlich.
Das klickt natürlich jeder an.
Massenweise Klicks produziert. Innerhalb des Artikels ging es natürlich viel um Pyro und es ging natürlich auch um den Zwinger, die sogenannte No-Go-Area, wie es so schön beschrieben wurde. Und ja, das ist irgendwo eventuell ein Störfeuer, was jetzt aufkommen könnte. Also wir befinden uns noch nicht in dem Zustand, dass wir hier ein Feuer haben, was wir bekämpfen müssen, sondern ich sag mal, da ist ein Gasleck und jemand will sich gleich eine Kippe anmachen. So wirkt das aktuell. Also es könnte relativ zügig zu einer Explosion kommen, weil natürlich, ja, unser Patron natürlich seinen Kommentar abgeben musste zu diesem Artikel. Und ja, ich habe mal drei Zitate mitgebracht, die er so an den Tag gelegt hat. Erstes Zitat war, das müssen wir endlich angehen. Also es klingt so, als ob das jetzt schon wieder seit 15 Jahren Thema ist. Und jetzt durch diesen Artikel fühlt sich Martin Kind persönlich dazu bewegt, dieses Thema wieder anzugehen. Zitat Nummer zwei, das letzte Mittel ist der Abriss des Zwingers, um natürlich diesen Faktor Pyrotechnik zu bekämpfen, weil das ist ja der Grund
dafür. Genau, da wächst das ja auf Bäumen.
Genau, das wächst an den Bäumen und die Ultras, die pflücken das immer vor den Heimspielen. Ja, und Zitat Nummer drei, dann verkaufen wir halt die Karten an andere.
Das ist
also nicht nur unbewusst, sondern bewusst droht er wieder mit, wie mit so einem Maßnahmenkatalog und die letzte Maßnahme ist halt, okay, dann nehmen wir den halt wieder die Dauerkarten weg und verkaufen diese halt an andere. Ist so ein Störfaktor, der so langsam aufflammt. Ich habe keinen Bock auf eine Saison wie 2014, war 2014, ne? 2014, 2015, ja. Wo es einen Boykott gab von der aktiven Fanszene. Brauchen wir nicht. Brauchen wir vor allem gerade jetzt aktuell nicht, wo wir so attraktiven Fußball spielen, auf den alle Bock haben. Und ich weiß auch nicht, warum ein Kind sich jetzt wieder mal, Henne, du hast es vorhin schon ganz gut beschrieben, sich dazu genötigt fühlt, ich sag mal, dieses Leckerli jetzt aufzusammeln und sich in den Mund zu schieben, das ist völlig unnötig.
Das kann ich dir erklären. Also Matzak hat ja kurz vor dem Wolfsburg-Spiel, müsste es gewesen sein, wieder groß getitelt, so kommt Pyro ins Stadion. Fan-Insider packt aus. Ne? Auch wieder etwas, wo alle draufklicken, ne? Wo relativ schnell man auch merkt, wenn man so ein bisschen weiß, wie es läuft, dass dieser Fan-Insider jetzt nicht der Insider vor dem Herrn war. aber es funktioniert, es wird angeklickt, es werden sogar schöne Reels bei Instagram fertig gemacht, auch die werden reichlich angeklickt.
Mit denn Pyro immer, im Hintergrund.
Genau, denn immer wenn es um Pyro geht und Matzak dann auch noch Pyro zeigt, wissen die natürlich auch, das interessiert die Leute, positiv wie negativ, das ist doch klar. So, dann war das Wolfsburg-Spiel, da gab es Pyro, dann ist die Woche so vergangen und dann war das Spiel gegen Mannheim-Kaiserslautern, ne, wo natürlich gravierende Bilder zu sehen waren. Und dann fühlt man sich wieder genötigt, jetzt ist das Thema gerade wieder in aller Munde und wir hatten da doch gerade Artikel drüber. Und Martin Kind, der ist ja erreichbar für uns, der hat da auch die Meinung und den rufen wir mal an und holen mal ein paar saftige Zitate, die liefert er uns ja immer. Und dann können wir noch auf die Artikel von letzter Woche und die Reels nochmal verweisen und so funktioniert das Ganze dann nochmal wieder ganz gut. Und so macht man da wieder was auf. Wir wollen es auch an dieser Stelle nicht jetzt zu groß machen, weil ne, im besten Fall versandet das Ganze jetzt. Aber es ist auch da wieder ein Versuch, ein Störfeuer zu legen innerhalb dieses Vereins, innerhalb dieser Bewegung Hannover 96. Und es werden Gräben aufgemacht. Ne? Wir sehen Graben zwischen Bolt und Tietz. Wir sehen Graben zwischen Matzak und 96. Wir sehen einen Graben zwischen Kind und Fans, den es schon seit langem gibt, wo es jetzt ein bisschen ruhiger drum geworden ist, der aber wieder massiv aufreißen kann jetzt mit sowas, ne? Alles ungut, alles nicht schön, so am Anfang einer Saison, die eigentlich vielversprechend losgehen sollte.
Ja, die Wahrscheinlichkeit des sportlichen Erfolgs wird nicht erhöht, wenn es wieder die nächsten Diskussionen um die Fans gibt und irgendwie um Unbeteiligte und alles wieder generalisiert und über einen Kamm geschert wird, dann verkaufe ich die Karten wem anders. So, wer sind die Leute, die damit gemeint sind? So, er denkt immer, dass die Leute, die dann in N15 und N16 stehen, das sind alles die Leute, die davon so betroffen sind. Und es ist wieder so ein Generalismus und es werden alle über einen Kamm geschert und das tut irgendwie weh. Aber irgendwie, das sage ich so oft, ist man auch nicht überrascht. Nee, also
schockt einen nicht mehr.
Schockt einen nicht mehr. Aber es ist trotzdem echt schade. Und in diesem eigentlich so guten Konstrukt, in dem wir gerade sind, mit geilem Fußball, würde es, glaube ich, allen gut tun, ein bisschen mehr Optimismus wieder zu versprühen und nicht immer alles schlecht zu reden und immer die Karten so zu legen, dass alles dunkel und scheiße aussieht.
Ja, mir fehlt auch so ein bisschen der Zusammenhalt untereinander. Ja, schöne Schlussworte, Hannes. Und ich würde hiermit auch den Punkt beenden. Er ist sehr negativ behaftet und ich muss sagen, ich kriege von Minute zu Minute kriege ich mehr Puls und das möchte ich mir heute auf dem Sonntag ersparen, deswegen habe ich Bock auf positiveres. Hannes, du hast was mitgebracht.
Alte Liebe History.
Und um diesem unsagbar nervigen Thema ein kleines Ende zu bereiten, gucken wir uns jetzt einmal, oder gucken wir, Henne hatte mich daran erinnert und meinte, Hannes, ey, du machst doch alte Liebe History, 15 Jahre Sevilla. Ja, am 18.8. haben wir 15 Jahre Sevilla geschrieben. Wie geil ist das? Heimspiel.
Mega geil.
Und am Dienstag, den 25., schreiben wir 15 Jahre Sevilla Rückspiel. Das heißt, ihr hört uns jetzt wahrscheinlich zwischen diesen beiden Jubiläen und ich möchte da einmal einen kurzen Schwenk machen. Ihr macht jetzt die Augen zu, wir machen eine kleine Reise zurück. 15 Jahre Europapokal, beginnen müssen wir auf jeden Fall, muss diese Reise 2009 mit dem Tod von Robert Enke. Wir haben da an vieler Stelle schon oft drüber gesprochen, wir wollen es auch gar nicht vertiefen, aber natürlich muss man es nennen. 96 schafft es in diesem Saisonverlauf 2009, 2010 nicht so richtig, sich von diesem Schock zu erholen. Was man aber sagen muss, ist, dass wir am 33. und 34. Spieltag 6 wichtige Punkte erzwingen konnten. Und, war mir auch nicht mehr bewusst, am 33. Spieltag haben wir Gladbach zu Hause 6:1 weggeballert. Und dann natürlich an diesem sehr emotionalen Spiel, am letzten Spieltag, haben wir 3:0 in Bochum gewonnen und die Klasse als 15. gehalten. So, und dann will man meinen, boah, was für eine Kacksaison, ey, mal gucken, wie wir da jetzt rauskommen. Ja, wie kommen wir da raus in Hannover 96? Und 2010, 2011 war der Bann dann gebrochen und wir spielten relativ früh um die oberen Plätze mit. Und man durfte irgendwann schon sagen, ey Leute, wenn das hier so weitergeht, wir schnuppern Europapokalluft. Und so hielten wir uns, das ist mir auch nochmal bewusst geworden, jetzt im Zuge der Recherche, bis zum 27. Spieltag, natürlich nicht von Spieltag 1 an, aber bis zum 27. Spieltag hielten wir uns teilweise auf Platz 3. Und das war der damalige Quali-Platz für die Champions League. Und jetzt fragt ihr euch, mit was für einer Tordifferenz? 0. Wir hatten eine Tordifferenz von 0. Ich glaube 40-40 Toren zu dem Zeitpunkt. Und da sieht man mal, wie gegenteilig zu unserem jetzigen Spiel, wo es viel um Tore geht und auch mal Tore kriegen. Damals haben wir wirklich mit kleinsten Mitteln und wenig Toren und wenig Gegentoren den Europapokal erreicht. Und am 28. Spieltag, der große FC Bayern, hat es gerade noch geschafft, überholte uns. Da der Abstand auf Nürnberg aber relativ früh schon groß war, zeichnete sich die Teilnahme an der Europa League dann schnell ab. Und um in die Gruppenphase zu gelangen, mussten wir allerdings noch die Playoffs überstehen. Wir mussten ja damals keine Qualifikation spielen, weil es keine Quali-Plätze gab. Es war die direkte Teilnahme, aber in die Playoffs musste man trotzdem. Und da hat Henne mich nochmal drin erinnert, Hannes, wusstest du noch, dass Sevilla Playoff war? Und das war ja so ein immens großes Spiel. Ja. Und das hat sie natürlich, eigentlich hat es sich so angefühlt wie Viertelfinale.
Ja, ja, genau.
Vor allem total. Es war einfach noch Playoff, da hätte alles vorbei sein können.
Genau, vor allem auch, ich meine, der Lostopf für dieses Playoff-Spiel, ich glaube, Sevilla war das beschissenste Los, was du in dem Moment
ja, ich habe mir auch hier aufgeschrieben, niemand Geringeres als der FC Sevilla hat auf uns gewartet. Und dann gehen wir in dieses erste Spiel zu Hause mit einem Doppelpack von Jan Schlaudraff und gewinnen das Hinspiel 2:1.
Ich glaube, man muss das für junge Hörer nochmal kurz deutlich machen, weil FC Sevilla ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich in der Versenkung verschwunden. Also die spielen, glaube ich, noch erste Liga in Spanien, aber seit glaube ich, mehreren Jahren jetzt schon nicht mehr international, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es nicht genau im Blick, aber der FC Sevilla ist, meine ich, Rekordhalter des Europapokals. Ich glaube, die haben 7-mal den Europapokal gewonnen.
Und wahrscheinlich 5-mal davon zwischen 2010 und 2020.
Richtig, ja. Und waren so oft auch im Halbfinale und so eigentlich jedes Jahr wieder. Und dann werden wir gegen die im Playoff ausgelost. Ne? Und du hast es gesagt, das war ein Highlight. Ja,
für mich ist diese ganze Zeit auch so eine Masse. Ich musste mich jetzt mal wieder reinarbeiten und hatte auch viele Wow-Momente. Und erinnere mich natürlich auch noch, wir in Sevilla dann zum Rückspiel eine Woche später und hatten gehofft, boah, ey, jetzt spielen wir in Sevilla, Alter. Am 25. August damals.
Also 2:1 Hinspiel.
2:1 Hinspiel.
Ganz kurz, ganz kurz noch zum Hinspiel. Ich glaube, es gab mal auf YouTube das komplette Spiel.
Ja, gibt es immer noch.
Gibt es immer noch?
Ja, habe ich mit Fabian mal beim Frühstück geguckt.
Und alle jüngeren Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht kennen, guckt es euch an. Ja. Es lohnt sich wirklich. Und auch diese Atmosphäre spürt man da ganz besonders.
Ja, und dann sollte es so sein, auf einmal hieß es, ey Leute, wir steigen in den Flieger. Alter, das reimt sich. Wir steigen in den Flieger und fliegen nach Sevilla. Und ich erinnere mich noch, als war es gestern, wie wir an diesem Marktplatz standen, alle Leute mit kaltem, diesem runtergekühlten spanischen Bier in runtergekühlten, vereisten Gläsern. Alle Fanclubs hatten ihre Fahnen aufgehangen und es war eine unfassbar geile Stimmung. Und ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, für viele war das auch so, ey, wir müssen diesen Moment hier konservieren, weil es kann heute Abend einfach alles vorbei sein. Und dann bringen wir wirklich ein 1-1 über die Zeit. Und es war klar, wir ziehen in die Gruppenphase. Und dann wurden uns Kopenhagen, Poltawa und Lüttich zugelost. Und unfassbar, aber wir standen nach 6 Spielen mit 11 Punkten auf Platz 2 in der Gruppe. Und es hieß, ja, wir gehen jetzt wirklich, wirklich, wirklich in die Finalrunde. Und Wahnsinn, was das damals für uns ein Gefühl war. Ihr wisst es alle, die jüngeren Hörer, jetzt in der zweiten Liga, jetzt mal europäisch zu spielen. Und es war für uns auch damals nichts anderes, weil wir davor echt mit diesem Tod von Robert Enke und diesen schweren Saisons davor, wo wir im Mittelfeld oder halt unten rumgetingelt sind. Und auch hier haben wir diese Gruppenphase mit 9-7 Toren überstanden, sind Zweiter geworden. Es war so krass, oder? Also damals war es wirklich so, ja, wir haben hinten 1 gekriegt, aber vorne 1,2 gemacht und es hat dann irgendwie gereicht. Und im 16. Finale, und jetzt bin ich sehr gespannt, Gianluca, trafen wir dann auf Club Brügge, der heutige Arbeitgeber, noch Arbeitgeber von Nicolo Trisoldi. Wir gewannen die Spiele mit 2-1 und 1-0 und standen dann einfach schon im Achtelfinale und haben das 16. Finale überstanden. Und dort wartete dann Standard Lüttich auf uns. Und ich weiß noch, wir sind damals mit 96 Bussen vom Stadionvorplatz losgefahren, wie so Schulbusse, ne? Das waren wirklich die einfachsten Busse, keine riesen Reisebusse, und sind dann einfach alle zusammen nach Lüttich gefahren. Und nach dem 2-2 Hinspiel bei Lüttich ließen wir das Rückspiel zu Hause mit einem 4-0 hinter uns und haben nichts anbrennen lassen und standen dann einfach im Viertelfinale. Und auch da muss man sagen, da wartete niemand Geringeres als Atletico fucking Madrid auf uns. Und das ist Wahnsinn. Und ich erinnere mich auch noch, wir verloren beide Spiele mit 1-2 nach zwei sehr stolzen Auftritten damals. Aber die Choreo gegen Atletico Madrid zu Hause, eine der größten Choreos, die es, glaube ich, oder die es sicherlich jemals gab im Stadion, und auch eine unfassbare Atmosphäre damals. Ja, wir sollten leider beide Spiele verlieren. Und so nahm diese unglaubliche erste Europapokalreise ein Ende. Und worauf ich, also das musste ich mir nochmal vergegenwärtigen, das klingt jetzt traurig und wir sind ausgeschieden, aber es war ja schon April 2012. Das heißt, an dem Donnerstag, an dem wir gegen Madrid zu Hause rausflogen, an dem Wochenende, nachdem wir gegen Madrid zu Hause rausflogen, stand schon der 29. Spieltag im Raum und wir kämpften in dieser Saison 12-13 schon wieder um den Einzug in die Europa League mit voller Entschlossenheit. Wir waren damals auf Platz 8, genau, wir waren auf Platz 8, aber es war nicht so schlimm, denn in der Folgesaison war es so, dass ein Champions League Platz und ein Europapokalplatz dazu kam. Das heißt, schon Platz 6 und 7 reichten für den Einzug auf die europäische Bühne und wir sind Siebter geworden und durften dann schon wieder europäisch spielen und das folgt an einem anderen Zeitpunkt. Gianni ist, der hält nicht mehr aus, der pisst sich gleich in die Hose.
Geiler Call dazu, weil in der Vorsaison, wo quasi noch nicht dieser Platz dazu kam, wurden wir Vierter.
Und da war es Quali.
Und da war es noch Europapokal. Aber wenn wir quasi ein Jahr später Vierter geworden wären, hätten wir Champions League Quali gespielt.
Genau.
Ja. Also das muss man auch erstmal realisieren. Ne? Wir sind einfach Vierter geworden nach der Saison, nach der Tragödiensaison mit Robert Enke sind wir einfach Vierter geworden. Und eine Saison später wäre der vierte Platz Champions League, so wie es jetzt eigentlich gang und gäbe ist. Aber in der Fünfjahreswertung war Deutschland hinter Italien, glaube ich, damals noch.
Ja.
Dementsprechend war halt die Konstellation so. Also das ist einfach irre, irre. Und auch nochmal zu Atletico. Atletico wurde in dem Jahr Europapokalsieger, wo wir gegen die ausgeschieden sind.
War das Finale in Dublin? Oder war das danach in Dublin, das Finale? Boah, Amsterdam oder Dublin, ich weiß es nicht mehr. Aber geil, ja, unfassbar.
Und aber Hammer, dass du es nochmal sagst, ne? Dass die Europareise vom Spätsommer bis ins Frühjahr ging.
Ja,
so lange waren wir in Europa unterwegs.
Und es brach fast nicht ab, weil wir wir sind rausgeflogen und dann waren alle irgendwie traurig und haben irgendwie abends noch einen Scheidebecher getrunken. Und dann am Wochenende solltest du aber schon wieder um Europa spielen.
Umso größer war, glaube ich, auch die Motivation von einem, ey, nochmal.
Und wir brauchen nur Platz 7.
Ja.
Unfassbar.
Einfach eine geile Reise.
Ja.
über die wir hoffentlich hier noch ganz, ganz viel sprechen,
ja,
und berichten werden. Aber ich denke mal, zum Jubiläum, 15 Jahre Sevilla Heimspiel, Hannes, hast du sehr, sehr schön dargestellt.
Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz die Helden von damals nennen. Die Startelf im Sevilla-Spiel. Ron-Robert Zieler im Tor. Steve Cherundolo, Karim Hagi, Pogatetz, Rausch, Christian Schulz, Sergio Pinto, Manuel Schmiedebach, Lars Stindl, Mo Abdelaue und Jan Schlaudraff mit Doppelpack. Geile Truppe.
Und es kam einfach ein Didi Jakunan von der Bank.
Ja. Es ist so, es also ist wenn so man geil. Die Namen hört, es sind einfach solche Legenden.
Ja.
Unfassbar.
Alright, jetzt ist uns wieder ein bisschen warm ums Herz. Ja, und ja, jetzt schauen wir mal voraus, ganz kurz. Die Saisonvorschau ist ja noch nicht so lange her. Da haben wir ja bereits über Darmstadt gesprochen. Aber auch Darmstadt hat schon zwei Spieltage hinter sich. Johnny, erzähl uns mal so einen ganz kurzen Abriss. Was erwartet uns da für einen Gegner?
Ja, ganz kurz auf Darmstadt geblickt. Wir hatten es in der Vorschau-Folge. Ersten beiden Spiele für Darmstadt liefen, glaube ich, nicht ganz so nach Plan. Erstes Spiel zu Hause gegen Kiel 2-2. Zweiter Spieltag in Dresden 1-0 verloren. Also Darmstadt ist mit einem Punkt in die Saison gestartet. Und ich würde schon sagen, eher enttäuschend nach der letzten Saison, aber realistisch geblickt, vielleicht auch genau da, wo man sich aktuell so einordnen würde. Ich würde mit euch nochmal kurz darauf blicken, welche Abgänge hat Darmstadt zu verzeichnen. Und da müssen wir über Namen sprechen wie Hornby, der zu Wolfsburg gewechselt ist. Littberg ist zu Gladbach gewechselt. Corridor hat den Verein verlassen. Lopez hat den Verein verlassen. Ein Richter wurde die Leihe nicht verlängert. Parallel zu diesen ganzen Abgängen, Marseiler aktuell mit einem Kreuzbandriss immer noch verletzt. Papela hat Meniskusprobleme, fällt aus. Nürnberger hat Oberschenkelprobleme, fällt aus. Also es ist unfassbar, wie die momentan so agieren, wie die aufstellen, weil viele von letzter Saison, die gibt es da nicht mehr. Klefisch wäre tendenziell einer, der hat aber eine gelb-rote Karte bekommen in Dresden. Der ist gegen uns gesperrt. Gut für uns, weil Klefisch, ich würde sagen, im Mittelfeld der Mann ist, auf den wir ganz besonders hätten achten müssen. Ja, leider mit gelb-roter Karte gegen uns gesperrt. Nehmen wir natürlich gerne. Ja, kurz auf die Ausrichtung von denen geblickt. Die agieren wie auch letztes Jahr mit einem 4-2-3-1. Die Viererkette, die steht eigentlich. Magliza, komischerweise, gar nicht Thema. Also der Vukotic und Pfeiffer, die sind in der Startelf gesetzt. Und zu Magliza liest man noch immer mehr Gerüchte, dass Kaiserslautern wohl an denen interessiert ist. Aktuell noch keine Einigung. Im Tor Schuhen, den kennen wir. Ekliger Typ. Ich würde mal sagen, so Typ Kastenmeier. Ähnliche Körpergröße, ähnliche Mentalität. Aber sehr gut auf der Linie. Ja, davor Akijama und Klefisch. Klefisch jetzt gesperrt. Da wird wahrscheinlich der Sickinger für starten. Die Flügel, ein alter Bekannter, Noah Weißhaupt. Hat die letzten beiden Spiele gestartet. Vom Kicker wurde er aber nicht so gut bewertet. Einmal eine 4,0, einmal eine 4,5. Also der scheint noch nicht ganz so angekommen in Darmstadt. Und ja, auf der 10, Djestvin war ja auch einer in der Vorschaufolge, auf den wir geblickt haben, der Holländer. Mal gucken. Also ich gehe davon aus, mit den ganzen Abgängen werden es die Darmstädter nicht einfach haben gegen uns. Ich glaube, die werden ein, zwei Köttel in der Hose haben. Aber die Stärke von den Darmstädtern, die müssen wir einfach nochmal kurz hier hervorheben. Das ist die Heimstärke. Die sind brutal, brutal stark am Böllenfalltor. Letztes Jahr haben die eine brutale Statistik gehabt. Da waren wir ja, glaube ich, mit dem 2-0 Auswärtssieg, wo unser lieber Wannes Taibi mit dem Außenriss auf STT seinen Kopf gelegt und er eingenickt hat. Ich glaube, da waren wir die Ersten, die am Böllenfalltor letztes Jahr gewonnen haben. Liege ich da richtig? Ich glaube, ich liege richtig.
Ja, ne? Das war die Festung Böllenfalltor,
die wir eingerissen haben. Mhm. So, und hoffentlich haben sie soweit die Fassade noch nicht ganz stabilisiert, dass wir da weiterhin nochmal einmarschieren und uns drei Punkte klauen. Bleibt abzuwarten. Also ich gehe davon aus, für einen Erfolg ist der Kopf der entscheidende Faktor. Die Mentalität muss stimmen. Und ja, es wird eine eklige Nummer, aber ich blicke voller Hoffnung und sehr positiv auf dieses Spiel.
Wir brauchen jetzt auch nicht stundenlang über Darmstadt reden. Ich glaube, was sich geändert hat, ist, bis zum letzten Jahr sind wir immer nach Darmstadt gereist und es war relativ klar, es wird schwierig. So viel haben wir da nie geholt. dann haben wir da letztes Jahr wirklich zu einem eigentlich wichtigen Momentum, es sollte dann den Bock letztendlich dann doch nicht umgestoßen haben, aber es war ein sehr wichtiges Spiel gegen eine richtig gute, starke Darmstädter Mannschaft noch, die sich jetzt sehr verändert hat und von daher muss ich sagen, es ist ein Pflichtsieg. Es ist ein Pflichtsieg, weil die Darmstädter Mannschaft einen starken Aderlass hatte. Es ist ein Pflichtsieg, weil wir jetzt 3 Punkte brauchen. Ne? Es ist ein Pflichtsieg, weil irgendwie der wichtigste Spieler bei denen in der Zentrale mit Kleefisch gesperrt ist gegen uns. Also ja, daran, ne? Und das ist das, was wir vorhin vielleicht zitiert haben mit Ruhe vor dem Sturm. Denn wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, dann ist natürlich Sturm los und das auch ein Stück weit zurecht. Das heißt, ich glaube, wir fahren das allererste Mal nach Darmstadt und müssen 3 Punkte mitbringen. Muss, aus meiner Sicht.
Ja.
Schließe ich mich gerne an.
Und deswegen tippe ich auch, dass wir das Spiel 3-1 gewinnen werden.
Das ist optimistisch, gefällt mir. Ja, ich gehe mit einem 2-1 Auswärtssieg. Ich glaube nicht, dass es so eine klare Nummer wird. Aber ich hoffe, dass mit einem Sieg wir so ein bisschen dafür sorgen, dass wir uns selber gesund stoßen.
Was man Floco ja lassen muss, ist, dass er vom Rand immer halt so eine unfassbare Emotionalität mit reinbringt. Ne? Also der kann Ingame-Coaching par excellence, ja, das heißt, der kann auch in so einer Halbzeit so eine Mannschaft nochmal richtig aufrütteln und die haben auch hinten ihre Biester, also die sind immer gefährlich, auch mal für so ein Standardtor, was uns natürlich auch wieder nicht so ganz liegt, aber ich glaube einfach, jetzt ist es an der Zeit, dass wir dann auch da mal nicht so knapp wegschwimmen, sondern wirklich klar sagen, hier, das Spiel zahlt sich aus und wir gewinnen mit 2 Toren Abstand.
Schließe ich mich an. Ich habe auch 3-1 getippt und habe es auch schon in meine und alle, die das hier hören und bei uns in der Kicktipp-Runde sind, nicht vergessen, tragt eure Tipps ein. Ich habe auch 3-1 für 96 getippt.
Und achtet
kurz. Ich habe 1-3 für 96 getippt.
Genau, guter richtig, Punkt. Weil achtet bitte darauf, wie ihr die Zahlen setzt. Mir ist da ein kleines Malheur passiert beim DFB-Pokalspiel.
Ja, oder du dachtest einfach, wir verlieren
7-0. Nein, das habe ich ja nicht, also das hätte ich ja sonst hier auch vorher gesagt.
Okay. Ich habe sogar Zitat letzte Folge, Johnny, wehe da tippt irgendjemand gegen 96 und dann sehe ich einfach, dass Gianni 7-0 für Hemeling getippt hat. Also Gianni immer noch bei 0 Punkten. Du bist einfach ein guter Gastgeber.
Sehr gut. Okay. Gerne.
Ja, mit welcher Elf gehen wir denn rein? Also ich stelle Leo Weinkauf auf. Der bleibt bei mir jetzt drin. Hugoné spielt links, Tomiak in der Mitte und ich vermute mal, dass er Okon spielen lassen wird. Wobei ich da wirklich gespannt bin, ob er es langfristig dann wirklich besser macht als Allgeier. Das bezweifle ich noch ein bisschen, weil auch gegen Hemeling hat Okon mir wieder so ein bisschen erste Wackel-Vibes gegeben. Also mal sehen. Auf der 6 Thordarson, links Udenne, rechts Neubauer, links Gindorf, dann auf der 10 Hartl, rechts Taibi und vorne startet Pichler. Ne, also das ist im Prinzip
1-1 die
Aufstellung. Es ist die Elf aus dem DFB-Pokal. Ich glaube, die hat er sich jetzt so ein bisschen einspielen lassen. Position, über die man sprechen könnte, ist Torwart, rechte Außenverteidigung und Sturm halt. Seht ihr das da anders?
Nee, ich hoffe nur, dass nicht über Torwart gesprochen wird. Ich hoffe, es bleibt jetzt einfach mal ein bisschen ruhig und nicht die nächste Diskussion.
Naja, aber wenn Weinkauf jetzt drin bleibt, ist es ja nicht ruhig sozusagen.
Nee, absolut nicht. Aber jetzt wieder zu rotieren ist auch wieder scheiße. Das ist für Weinkauf wieder scheiße. Und ich gehe voll mit dir und hoffe, es bleibt alles so, wie es ist.
Ja, heute ist ja erst Sonntag und vielleicht gibt es ja noch eine Rotation auf der 9.
Oh ja.
Oh ja.
Schöne Überleitung, Gianni.
Extrem Gianni. Frisch reingekommen. Hier gab es eine Meldung von einem Hörer, der parallel hier Kontakt zu uns aufgenommen hat. Danke an dieser Stelle. Henne, es gibt ein Gerücht, erzähl mal.
Shoutout DJ Scheune.
Es gibt tatsächlich ein Gerücht um Davy Selke. Ich glaube, wo wir uns alle mittlerweile jetzt so im 96-Kosmos doch irgendwie einig waren, war, dass wir noch einen Zielstürmer, einen richtigen Zielstürmer suchen. Und da wurde ja immer dieser Nilsson von Club Brügge noch lange gespielt, so ein langer Stürmer, der da vorne vielleicht auch mal einen reinköpft.
Lulatsch.
Wo wir ja ein bisschen skeptisch waren, ob seiner letzten Saison einfach ja länger jetzt nicht so richtig nachgewiesen, dass er ein Bomber ist da vorne. Und da ist ein Bomber mit alter HSV-Vergangenheit jetzt gerade in unsere Gerüchteküche gespielt worden, nämlich Davy Selke. Ich brauche jetzt gar nicht so viel über Davy Selke erzählen. Ich glaube, wir wissen alle, was das für einer ist und was der für Qualitäten mitbringt. Er hat jetzt zuletzt in der Türkei bei Başakşehir gespielt, hat 24 Einsätze gesammelt und dabei zweistellig getroffen. Also 10 Buden gemacht in der ersten türkischen Liga und 2 Vorlagen. Also der Junge hat jetzt auch nochmal nachgewiesen, dass er trotz seiner über 30 Jahre, die er jetzt auf dem Buckel hat, immer noch zweistellig treffen kann. Machen wir doch mal eine kurze Tinder-Runde, Hannes. Was sagst du? Davy Selke. Johnny? Henne? Den packen wir alle ein.
Hatten wir lange nicht.
Hatten wir lange nicht, ja. Ne? Also Zielstürmer, der köpft, der hat eine unglaubliche Ausstrahlung, eine Geilheit auf Tore.
Bringt Erfahrung mit.
Das ist ein sehr unsympathischer Typ, den du in deiner Mannschaft haben willst.
Ne? Sehr guter Call.
Danke.
24, 25, 7 gelbe Karten als Mittelstürmer und jetzt in der Türkei zuletzt auch 4 gelbe Karten in 24 Spielen. Vielleicht brauchen wir das jetzt.
Ja, das ist so ein bisschen so Marlon Ritter, den man, wenn man gegen den spielt, immer kacke findet. Aber wenn man den in der Mannschaft weiß, dann also ist das einfach.
Allein diese Vorstellung, er vorne, Boris Tomiak hinten, da hast du schon zwei Kanten, die da richtig Trash-Talk gegen Schienbein hauen. Jeden
ja, und Hartl und Selke kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Da vorne, so zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also hier herrscht leichte Euphorie an dem Tisch.
Ja,
und
kennt sich in der zweiten Liga aus.
Und das ist übrigens auch ein Spieler, der auch mal zur 65. reinkommen kann, wenn Pichler sich schon so ein bisschen abgearbeitet hat. Ne? Weil der einfach wirklich von der Bank dieses reinbringt, was ein Kellmann jetzt zuletzt nicht reingebracht hat. So dieses Hallo, hier bin ich bin der Geilste und ich mache auf jeden Fall ein Tor.
Genau, noch kurz zum hinzuzufügen gibt es noch, dass er noch ein Jahr Vertrag hat und gerade bei 2,8 Millionen Euro liegt sein Marktwert. Kleine Randnotiz.
Hannes, ist irgendwas Interessantes sonst an dem Spieltag noch los?
Ja, nächster Spieltag. Wir eröffnen mit Bochum gegen Osnabrück, Freitagabend. Peine-Ost spielt zu Hause gegen die alte Dame aus Berlin. Heidenheim nach dem Pokalschock von heute am Sonntag empfängt Dynamo Dresden, wird auch kein einfaches Spiel. Karlsruhe spielt zu Hause gegen Wolfsburg. Cottbus empfängt Greuther Fürth und Nürnberg empfängt im Topspiel Samstagabend Arminia Bielefeld. Am Sonntag parallel mit uns spielt dann noch Pauli zu Hause gegen Lautern, da ist bestimmt Feuer drin. Und Magdeburg zu Hause gegen Holstein Kiel.
Alright, wir hatten in der letzten Woche die Hörerfrage zu der Thematik Tietz wackelt, zu der Thematik, dass es uns alles zu schwarz und weiß ist, dass viele sagen, Tietz ist der beste Trainer, den es gibt, oder dass es eben so berichtet wird, ja, der bringt uns nicht weiter, der muss endlich weg. Wir haben in einer Umfrage, wir haben uns überlegt, zwischen diesen beiden Schwarz- und Weiß-Polen mal ein paar Grüntöne ganz im Sinne des Schwarz-Weiß-Grün anzusiedeln und haben da die beiden Aussagen getroffen, also eher so in die positive Richtung. Ich vertraue ihm und gebe ihm Zeit, das wird, und langsam skeptisch, irgendwas fehlt. Was wir beides übrigens hier total legitim finden, ne? Weil irgendwas fehlt ja tatsächlich aktuell, ne? Aber auch so dieses Vertrauen. Und da waren wir sehr froh, dass insgesamt 66% unserer Hörer, und es waren über 800 Teilnehmende dabei bei dieser Umfrage, also das ist wirklich repräsentativ, haben so diese Grüntöne gewählt. Also 14% haben gesagt, langsam skeptisch, irgendwas fehlt. 52%, also die Mehrheit, hat gesagt, ich vertraue ihm und gebe ihm Zeit, das wird. Also sie bleiben Vamos. 32% haben sogar gesagt, bester Trainer, den 96 haben kann. Und nur 2% haben gesagt, Tietz muss weg, mit ihm steigen wir nicht auf.
Da sieht man mal wieder ganz kurz, dass ganz oft die Leute, die unzufrieden sind, auch kommentieren. Ne, man kennt es aus Bewertungen bei Produkten oder so. Und dadurch entsteht oft der Eindruck, dass ganz viele Leute etwas kacke finden. Das ist für mich ein sehr gutes Beispiel dafür.
Ja. Und was mich auf jeden Fall auch beruhigt ist, dass ja dieses Bild, was aus der Presse versucht wird, uns in den Kopf zu implementieren, das ist halt nicht die Meinung, die viele 96-Fans aktuell haben. Ne? Das hat mich extrem beruhigt.
Zumindest bei unserer Community. Hier spricht natürlich unsere Community und die ist natürlich konstruktiv und differenziert.
Die bleibt vamos.
Die bleibt vamos, so wie wir auch. Korrekt. Und das hat uns sehr froh gemacht. Johnny, Hörerfrage dieser Woche?
Okay, ja, wir haben natürlich in uns das Gefühl, dass jetzt der Bock umgestoßen wird. Wir haben ein sehr gutes Gefühl und gehen so auch positiv in die nächsten Wochen. Als Hörerfrage würde ich gerne ein ähnliches Spielchen mit euch spielen, was wir auch letzte Saison schon öfter getan haben. Und zwar möchte ich euch die Frage stellen, wie viele Punkte holen wir die nächsten 4 Spieltage, bedeutet bis zur Länderspielpause? Haut mal raus, 4 Spieltage.
Ja, ganz kurz, Darmstadt auswärts, Karlsruhe zu Hause, Nürnberg auswärts und Bochum zu Hause. Das sind die nächsten 4 Spiele.
Das sind die 4 Spiele.
Mhm. Ich habe ja einen Take.
Den kenne ich.
Genau.
Aber erzähl den mal unseren Hörern.
Ich sage, der Bock wird umgestoßen. Wir holen jetzt, 3 Siege aus diesem Spiel und gegen Nürnberg spielen wir unentschieden. 10 Punkte insgesamt.
Dann mache ich zuerst. Guter Call, Hannes.
Vamos.
Ich tendiere auch dazu, möchte aber, ich bin eigentlich auch bei den letzten Fragen immer sehr optimistisch gewesen, aber ich bleib dabei. Ich sage, wir holen 4 Siege.
Stark.
Also 12 Punkte.
10 Punkte.
10 Punkte. Dann sage ich, wir holen 9 Punkte.
Okay.
3 Siege aus diesen 4, finde ich, schweren Spielen.
Siehst du auch Nürnberg als kritisch oder?
Also ich sehe Nürnberg als kritisch, definitiv.
Ja, aber du hast ja 12 Punkte.
Aber ich sage...
Ja, Nürnberg ist... Und wen man, glaube ich, unterschätzt, ist Karlsruhe. Mhm. Karlsruhe hat echt einen guten neuen Trainer.
Ja.
Der ist interessant. Aber dazu wir nächste Woche mehr.
Bock, Leute.
Wir haben Bock, wir bleiben warm.
Ich beiß ins Mikro.
Genau. Lasst uns nicht auseinandertreiben lassen. Wir sind 96-Fans, lieben diesen Verein und tun alles dafür, dass wir irgendwann wieder in Sevilla am Marktplatz stehen mit einem Cerveza.
Ja.
Und
vor allem, worauf wir uns jetzt erstmal freuen, ist auf die Auslosung von der zweiten Pokalrunde. Das haben wir auch seit 3 Jahren nicht gehabt.
Stimmt.
Also wir bleiben demütig, konstruktiv, vamos und freuen uns auf das Böllenfalltor. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao.
Tschö. Peace.